auf Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung den Bundesminister der Finanzen, Herrn Lars Klingbeil, sowie den Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, Herrn Thorsten Frey, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Sie haben hierfür eine Gesamtdauer von 8 Minuten. Bestenfalls teilt man sich diese dann auf untereinander. Und das Wort hat zuerst der Bundesminister der Finanzen, Herr Lars Klingbeil. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, zum zweiten Mal jetzt bei der Regierungsbefragung sein zu dürfen. Thorsten Frey und ich hatten ja im Mai damals in der ersten Sitzung nach der Regierungsbildung schon das Vergnügen. Und ich darf Ihnen sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, seitdem ist ja einiges auf den Weg gebracht und einiges passiert. Wir haben hier in der letzten Woche im Parlament den Bundeshaushalt für 2026 verabschiedet, also zwei Bundeshaushalte kürzester Zeit. Wir haben 500 Milliarden Sondervermögen auf den Weg gebracht. Wir haben dabei auch 100 Milliarden an die Länder und die Kommunen gegeben. Und wir haben den Wachstumsbooster verabschiedet. Ich will daran erinnern, vieles gerät ja mit diesem Tempo, das wir haben, sehr schnell in Vergessenheit. Aber es war eine sehr wichtige Entscheidung für die Bundesregierung, für die Koalition, dass wir die Unternehmen entlasten, dass wir die Unternehmenssteuerreform senken perspektivisch und dass wir die Abschreibungsmöglichkeiten verbessern. Also eine klare Linie, die wir in der Bundesregierung haben, die darauf abzielt, dass Arbeitsplätze in unserem Land gesichert werden, dass künftige Arbeitsplätze geschaffen werden, dass das wirtschaftliche Wachstum zurückkommt und die Modernisierung unseres Landes vorangetrieben wird. Und ich kann Ihnen aus vielen europäischen Zusammenkünften, auch aus internationalen Begegnungen nur sagen, es wird gesehen, was in Deutschland passiert. Das wird positiv bewertet und der Standort Deutschland gewinnt wieder an Attraktivität. Insgesamt aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, und da müssen wir nicht drum herum reden, die Situation ist schwieriger geworden seit Mai. Wir haben eine internationale Lage, wo beispielsweise durch Entscheidungen der US-Regierung, was Zölle angeht, die wirtschaftliche Lage in Europa herausfordernder geworden ist. Wir sehen, wie die chinesische Regierung mit Überkapazitäten und auch mit Exportkontrollen es unserer Wirtschaft schwieriger macht. Und wir wissen natürlich auch, und da will ich gar nicht drum herum reden, dass sich in Deutschland etwas angestaut hat, was jetzt mit Reformtempo auch durchdrungen werden muss. Wir sehen, dass es manche Industriebranchen in unserem Land sind. Ich will hier nur Stahl und Automobil und Chemie erwähnen, die es besonders schwierig haben. Und deswegen kämpft diese Bundesregierung auch dafür, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes erhöhen. Klar ist, und dafür arbeitet die Bundesregierung, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir haben mit Reformen angefangen. Ich habe gerade einige davon erwähnt, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit im Land steigern können. Und meine feste Überzeugung ist, das werden wir nur Regierung und Parlament gemeinsam schaffen, nicht gegeneinander. Aber es ist eine große Verantwortung, die wir tragen. Wir sind in einer historischen Phase. Ich habe gerade viele Faktoren beschrieben. Und ich will hier auch erwähnen, dass zu dieser historischen Phase gehört, dass wir einen Krieg haben mitten in Europa, der jetzt über 3 Jahre andauert, wo es jetzt Verhandlungen gibt, wo wir auch alle hoffen, dass diese Verhandlungen zu einem vernünftigen Ergebnis geführt werden. Aber solange der Krieg ist und solange die militärische Auseinandersetzung da ist, ist uns in der Bundesregierung ein klares Signal wichtig an unsere Freunde in der Ukraine. Wir stehen an ihrer Seite. Wir sind der größte Unterstützer. Deutschland nimmt dabei eine Führungsrolle ein. Ich will hier aber auch klar sagen, es dürfen keine Entscheidungen über die Ukraine und auch nicht über die Europäer hinweg getroffen werden. Für mich ist wichtig, dass wir Dinge angestoßen haben, dass wir auf diesem Weg bleiben. Wenn wir über den Haushalt 2027 reden, dann sehen wir die große Verantwortung, die wir auch im Parlament damit haben werden. Und das heißt, wir müssen auf einem Reformkurs bleiben. Wir müssen die Modernisierung des Landes vorantreiben. Und lassen Sie mich ein Stichwort noch nennen. Katharina Reich und ich werden in den kommenden Wochen den Deutschlandfonds vorstellen, wo wir auch gezielt darauf abzielen, private Investitionen zu steigern. Das ist dieser Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Unterm Strich, Sie sehen, wir haben vieles auf den Weg gebracht. Wir wollen aber uns nicht zurücklehnen, sondern wir wissen, wir müssen noch viel mehr tun. Und ich freue mich gleich auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Das war eine zeitliche Punktlandung. Und jetzt hat bitte das Wort für den einleitenden Bericht der Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, Herr Thorsten Frey. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mich den Worten des Bundesfinanzministers gerne anschließen und darauf hinweisen, dass unser Land mit vielfältigsten Herausforderungen konfrontiert sind. Das beginnt damit, dass die außen- und sicherheitspolitische Lage mehr als herausfordernd ist. Und anknüpfend an das, was der Bundesfinanzminister gesagt hat, will ich darauf hinweisen, dass die vielfältige Unterstützung Deutschlands im Rahmen unserer Bündnisse für die Ukraine zum einen natürlich dem Schutz des völkerrechtswidrig überfallenen Landes gilt, zum anderen aber auch dem Schutz der Friedens- und Freiheitsordnung in Europa insgesamt und damit unseren originären Sicherheitsinteressen. Im Bereich der Sicherheit sind wir seit vielen Monaten mit vielfältigen Angriffen, hybriden Angriffen auf Deutschland konfrontiert. Das betrifft Sabotage, Spionage, Cyberangriffe, aber auch Desinformation. Und deshalb haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, um unser Land zu schützen. Ich will exemplarisch nennen das Kritis-Dach-Gesetz beispielsweise oder auch andere Maßnahmen. Wir werden in wenigen Tagen einen Gesetzentwurf zur IP-Adressenspeicherung vorlegen, um die Sicherheit in unserem Land kontinuierlich und in allen Bereichen weiter zu erhöhen. Wir haben große Erfolge beispielsweise bei der Bekämpfung der irregulären Migration. Wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, die das Bundesinnenministerium gestern vorgestellt hat, dann sind die Asylzahlen im Oktober 2025 um 50% unter dem Vorjahresmonat und sogar 75% unter dem Monat November des Jahres 2023. Das sind große Erfolge, die wir erzielt haben, und das wird insbesondere auch auf europäischer Ebene mit entsprechenden Maßnahmen weitergehen. Neben all den vielen und großen Herausforderungen geht es vor allen Dingen darum, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu stärken. Da geht es um den Rückbau von Bürokratie. Damit haben wir im Kabinett begonnen. Wir werden bei der Ministerpräsidentenkonferenz uns mit einer föderalen Modernisierungsagenda am morgigen Tag beschäftigen und viele andere und wichtige Maßnahmen auf den Weg bringen, die die Wirtschaft entlasten, aber die vor allen Dingen auch staatliches Handeln kostengünstiger zur Verfügung stellen. Es geht um die Senkung von Strom- und Energiepreisen. Da haben wir vieles gemacht mit der Reduzierung der Netzentgelte, mit der Abschaffung der Gasspeicherumlage und auch der Reduzierung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe, die Land- und Forstwirtschaft, immerhin etwa 600.000 Unternehmen in Deutschland. Und wir werden weitermachen mit den Beschlüssen über einen Industriestrompreis und darüber hinaus auch einer Kraftwerkstrategie, die Strom und Energie in Deutschland nicht nur klimafreundlich zur Verfügung stellen soll, sondern eben auch zu wettbewerbsfähigen Preisen und vor allen Dingen die Versorgungssicherheit gewährleistend. Insofern kann man sagen, unser Land steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Bundesregierung hat das erkannt, entsprechende Maßnahmen eingeleitet und beschlossen. Und auf diesem Weg werden wir weitermachen. Herzlichen Dank.
Auch ich bedanke mich, dass die Zeit sehr genau eingehalten worden ist. Herzlichen Dank. Jetzt beginnt der eigentliche Frageteil. Und ich bitte zunächst, Fragen zu den beiden Berichten und zu den Geschäftsbereichen der anwesenden Mitglieder der Bundesregierung zu stellen. Vielleicht noch mal eingangs zur Orientierung. Wir haben jetzt zuerst die Fraktionsrunde. Fragestellung eine Minute, Antwort eine Minute. Dann hat der oder die Fragestellerin die Chance, eine halbe Minute noch eine Nachfrage zu stellen, Antwort halbe Minute. Keine Nachfragen anderer, bis alle Fraktionen durch sind, und dann wird es etwas geöffnet. Bitte sehr. Und beginnen wird für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Herr Dr. Michael Espendiller.
Danke, Frau Präsidentin, für das Wort. Auch danke an den Minister für den Bericht. Sie haben mit dem abgewählten Bundestag die Schuldenbremse massiv aufgeweicht. Im nächsten Haushaltsjahr möchten Sie über 180 Milliarden Euro neue Schulden machen und haben uns dafür Wirtschaftswachstum versprochen. Jetzt kam gestern die Prognose der OECD, die in Deutschland im nächsten Jahr von einem Wachstum von 1% ausgeht, allerdings preisbereinigt und bereinigt um die Feiertage. Es lohnt sich allerdings auch ein Blick auf die nicht preisbereinigten Zahlen. Da geht nämlich die Bundesregierung in einem optimistischen Szenario von nominal 3,9% Wirtschaftswachstum aus. Umgekehrt machen Sie aber 5% des BIPs an neuen Schulden. Wie möchten Sie uns diese Verlustrechnung schönrechnen? Herr Finanzminister.
Vielen Dank, Herr Espendiller, für die Frage. Ich will einmal damit beginnen, dass ich sage, das Geld, was wir in die Hand nehmen, das Geld, Schulden. Das wir investieren, Sie nennen das Schulden,
es sind
stimmt
Schulden.
Auch. Es sind aber erstmal Investitionen, auf der einen Seite in die Modernisierung des Landes und auf der anderen Seite, das will ich hier auch sagen, geht es darum, dass wir unser Land schützen. Deswegen investieren wir massiv in unsere Bundeswehr. Wir holen einen Rückstau auf, der sich über Jahre entwickelt hat. Ich glaube, wir teilen nicht die Analyse, ob man sich vor Russland schützen muss oder nicht. Aber ich finde sehr richtig, dass diese Bundesregierung dafür massiv Geld in die Hand nimmt, um uns zu schützen. Ich möchte jederzeit als deutscher Politiker vor unsere Bevölkerung treten können und sagen können, wir tun alles, um euch zu beschützen. Und das macht diese Bundesregierung. Und das Zweite, Herr Espendiller, will ich auch noch mal. Wir werden, und das ist meine feste Überzeugung, wir werden die Erfolge dieser Investition sehen. Wenn wir in unser Land investieren, wenn wir investieren in die Modernisierung, in die Straßen, in die Brücken, in die Schienen, in die Bahn, in die Digitalisierung, in den Klimaschutz, in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann wird das wirtschaftliche Stärke, aber es wird auch gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land stärken. Und dafür nehmen wir diese Schulden, diese Investitionen auf.
Danke schön. Jetzt war ich großzügig, weil Sie das auch nicht alles ausgeschöpft hatten vorhin, die Zeit. Kurzer Hinweis, grün ist okay die Zeit, ab gelb muss man genau da oben. Und wenn es rot leuchtet, ist das keine Empfehlung mehr von mir, sondern dann ist Schluss. So, es gibt, ja gut, hier jedenfalls mit rot. Sie haben, ja, Herr Dr. Brandner, das haben wir. Ja. Oh. Ich bin da sehr großzügig in den Doktor verteilen gerade. Nein, bitte sehr, Sie haben die Möglichkeit für eine Nachfrage. 30 Sekunden, bitte.
Okay, Herr Finanzminister, jetzt haben Sie aber auch eine ganze Reihe von Ausgaben gar nicht erwähnt. Zum Beispiel plant die Bundesregierung in den nächsten Jahren 1 Milliarde Euro Versöhnungsleistung für Namibia auszugeben. Über 650 Millionen Euro sollen jetzt an die parteinahen Stiftungen gehen. Warum ist Ihnen das wichtiger, als zum Beispiel was für Rentner zu tun, die Flaschen sammeln müssen?
Sie werden verstehen, Herr Espendiller, dass ich mir diesen platten Populismus nicht zu eigen mache. Wir haben internationale Verantwortung und es tut mir leid, Ihnen das so deutlich sagen zu müssen, aber Deutschland darf sich nicht isolieren. Wir tragen internationale Verantwortung und gleichzeitig bin ich sehr optimistisch, dass diese Bundesregierung, diese Koalition am Freitag ein großes Rentenpaket auf den Weg bringen wird, was auch die Rentnerinnen und Rentner in unserem Land stärkt. Wir gucken nicht entweder national oder international, sondern wir machen beides und das ist auch richtig.
Danke schön. Wir fahren fort in der Fraktionsrunde. Jetzt hat für die Fraktion der CDU/CSU der Abgeordnete Lukas Krieger das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesfinanzminister, im in der letzten Woche beschlossenen Haushalt 26 sind mit Exist und ZIM weiterhin wichtige Programme hinterlegt, die die Start-up-Finanzierung betreffen. Zugleich haben Sie auch in der letzten Sitzung des Koalitionsausschusses am 14. November angekündigt, dass der sogenannte Deutschlandsfonds jungen, technologieorientierten Start-up-Unternehmen besseren Zugang zu Wachstumskapital eröffnen soll, indem privates Kapital mobilisiert wird. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass diese Instrumente, insbesondere der Deutschlandfonds, zügig wirksam werden und Start-ups im Deep-Tech- und KI-Bereich hierzulande verlässliche Rahmenbedingungen vorfinden?
Ja, vielen Dank für die Frage. Und ich will ausdrücklich noch einmal betonen, dass es für uns in der Bundesregierung, für die Kollegin Reich und mich, aber für das Kabinett insgesamt sehr wichtig ist, dass wir mit dem Deutschlandfonds jetzt schnell vorankommen. Deswegen werden wir dieses Jahr starten. Und das, was Sie angesprochen haben, ist ein großes Potenzial, das wir in Deutschland haben. Wir haben genau diese Start-ups, wir haben die Unternehmen. Und wir sehen aber häufig das Problem, dass sie nicht genügend Kapital gerade in der Wachstumsphase haben. Deswegen werden wir durch den Deutschlandfonds die Andockstelle für privates Kapital, öffentliches Kapital zur Verfügung gestellt. Privates Kapital zu hebeln, werden wir unterstützen. Wir fokussieren vor allem auf Start-ups auch im Sicherheitsbereich. Ich glaube, hier gibt es ein riesiges Potenzial, aber eben auch auf die Start-up-Szene insgesamt. Und deswegen bitte ich dann auch, dass es hier im Parlament eine schnelle Unterstützung für den Deutschlandfonds gibt, dass wir das Ganze schnell auf den Weg bringen und dass wir auch deutlich machen, welche Potenziale wir in Deutschland haben und dass wir als Politik die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzen wollen.
Eine Nachfrage?
Vielen Dank, Herr Bundesminister. Wie stellt die Bundesregierung auch in Gesprächen mit der KfW, die den Deutschlandfonds am Ende administrieren soll, sicher, dass der geplante Fonds und die Module möglichst bürokratiearm und anlegerfreundlich zugänglich sind.
Es ist in der Tat ein wichtiges Anliegen für uns, dass der Deutschlandfonds bürokratiearm zugänglich ist. Und ich habe erst in dieser Woche mit Herrn Wintels dazu ein Gespräch gehabt. Auch das Wirtschaftsministerium ist da im permanenten Austausch und wir sind auf einem sehr guten Weg. Die offenen Fragen werden wir jetzt bis zur Präsentation in wenigen Tagen durchschlagen. Aber insgesamt muss es ja darum gehen, dass das Kapital schnell genutzt wird, dass viele dieses Kapital auch nutzen. Und deswegen haben nicht nur die KfW, sondern auch wir Verantwortlichen in der Politik ein großes Interesse daran, dass es bürokratiearm ist. Und das werden wir auch leisten.
Wir fahren fort in der Fraktionsrunde. Jetzt hat für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Frau Abgeordnete Julia Verlinden das Wort. Bitte sehr.
Wir dürften Sie sogar einen Doktor verteilen.
Binse, das ist doch Frau Doktor ja. Verlinden.
Sehr geehrter Herr Minister Frei, das Kanzleramt wird ja morgen auch an der Ministerpräsidentenkonferenz teilnehmen. Unternehmen und Wirtschaftsverbände haben sich an mich gewandt, weil sie besorgt sind über eine Initiative vom Hamburger ersten Bürgermeister für die morgen stattfindende MPK. Vielleicht haben Sie ähnliche Schreiben erhalten. Diese Unternehmen sind besorgt über die Forderung aus Hamburg, nämlich europäische Verabredungen wieder aufzubohren. Die Unternehmen wollen Investitions- und Planungssicherheit und sie wollen, dass die Bundesregierung Wort hält in Brüssel und die EU-Gebäuderichtlinie ohne Verzögerung und vollständig ohne Abstriche unterstützt. Herr Frei, wie steht die Bundesregierung zu diesem Vorstoß aus Hamburg? Wie steht die Bundesregierung zur europäischen Verlässlichkeit und zur EU-Gebäuderichtlinie?
Frau Kollegin, es ist selbstverständlich, dass sich die Bundesregierung in allen Feldern an europäische Abmachungen und europäisches Recht hält. Das ist selbstverständlich so. Sie haben darauf hingewiesen, dass es in dem von Ihnen beschriebenen Fall um eine Richtlinie geht. Eine Richtlinie muss in nationales Recht umgesetzt werden. Und das werden wir selbstverständlich auch in diesem Fall so machen, dass sowohl Ziel und Zweck der Richtlinie davon umgesetzt werden, aber zum anderen es eben auch bürokratiearm passiert und auch so umgesetzt wird, dass die Belange der Wettbewerbsfähigkeit, an denen wir uns orientieren, berücksichtigt werden können.
Gerne eine Nachfrage, bitte.
Vielen Dank für die Erläuterung, Herr Frei. Die Sorge der Unternehmen ist darin begründet, dass Hamburg sogar dazu auffordert, die Richtlinie in Brüssel noch mal aufzubohren. Also es nicht nur um die Umsetzung der bestehenden Richtlinie gehen solle, sondern möglicherweise sogar um eine Reform in Brüssel. Deswegen frage ich Sie noch einmal anders. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Richtlinie wie vereinbart Bestand hat und so die Menschen auch vor der fossilen Heizkostenfalle schützt? Es geht schließlich um 600.000 Arbeitsplätze und das Bruttoinlandsprodukt wird mit 2,5% bemessen bei dem Thema energetische Gebäudesanierung.
Dankeschön. Die Zeit, wie gesagt, das rote Blinken. So.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Verlinden. Wir werden uns die Dinge exakt anschauen und wir werden natürlich auch die Hamburger Interessen und die Hamburger Beschwer im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler besprechen. Wie Sie wissen, seit Anfang dieses Jahres gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Omnibussen, die in Brüssel losgefahren sind, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken und bürokratieärmere Lösungen zu finden. Deshalb ist es völlig normal und daran beteiligt
Vielen
sich die
Dank
Bundesregierung auch, dafür Lösungen zu finden.
Danke schön. Bedanke mich. Dann kommen wir zur nächsten Fraktionsfrage und wir sind bei der SPD-Fraktion und der Abgeordnete Herr Rupert Stüwe hat das Wort. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, ich würde gerne den Bundesfinanzminister fragen. Wir haben ja in zwei Haushalten jetzt ein Sondervermögen beschlossen, das deutliche Investitionen in die Infrastruktur, in den Verkehr, in den Wohnungsbau und auch in unsere Sicherheit ermöglicht. Welche Impulse erwarten Sie denn von dem Sondervermögen?
Vielen Dank für die Frage. Und ein bisschen habe ich es ja vorhin schon bei der ersten Frage gesagt. Ich gehe fest davon aus, dass wir auf der einen Seite das wirtschaftliche Wachstum in unserem Land stärken werden. Und Wenn ich auf die Prognosen gucke, dann sehen wir ja, das Wachstum kommt zurück. Noch nicht so intensiv, wie wir es gerne hätten. Aber das ist natürlich auch ein Effekt des Sondervermögens. Und das Zweite ist, dass ich konkret erwarte, dass wir Schritte haben, dass unser Land modernisiert wird und dass die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sehen, dass Dinge wieder besser funktionieren. Dass die Bahn zu spät kommt, ist ja mittlerweile ein Demokratieproblem in unserem Land, nicht nur ein Infrastrukturinvestitionsproblem. Und dazu tragen wir auch mit Milliardeninvestitionen die Bahn bei. Aber wenn ich mir das noch kurz in den 15 Sekunden, die mir verbleiben, noch erlauben darf, es geht nicht nur darum, dass wir die Milliarden zur Verfügung stellen, sondern wir müssen jetzt auch gemeinsam Druck machen, dass das Geld schnell verbaut wird, dass die Milliarden schnell fließen und die Bagger in unserem Land rollen.
Danke schön. Die Möglichkeit für eine Nachfrage, bitte.
Genau dazu. Wie beurteilen Sie den schnellen Mittelabfluss des Sondervermögens? Was sind da Ihre Erfahrungen auch zu ersten Erfolgen? Und wie können wir dafür sorgen, dass die Mittel im Sondervermögen auch durch privates Kapital gehebelt werden?
Also zum einen muss man ja fairerweise sagen, die Fachministerinnen und Fachminister können erst seit dem 15. Oktober mit dem Geld arbeiten. Das hat ja ein bisschen gebraucht, auch bis wir das hier im Bundestag und im Bundesrat beschlossen haben. Aber jetzt können die Gelder fließen und wir werden das eng monitoren im Finanzministerium mit einem eigenen Investitions- und Innovationsbeirat. Auch das, was die Länder an 100 Milliarden zur Verfügung haben, werden wir monitoren. Und der Deutschlandfonds, den ich gerade angesprochen habe, ist eine der Möglichkeiten, wie wir zusätzliches privates Kapital neben den öffentlichen Geldern dann noch nutzen können.
Vielen Dank. Wir schließen die Fraktionsrunde mit dem Beitrag der Linksfraktion. Und Frau Abgeordnete Doris Achel-Willen hat das Wort. Bitte sehr.
Meine Frage richtet sich auch an den Bundesfinanzminister. Und zwar haben wir die Situation, dass immer mehr Menschen in Deutschland von der unteren Mittelschicht in die Armut abrutschen. Das zeigt der neue Verteilungsbericht der Hans-Böckler-Stiftung. Die Studie wertet unter anderem die Zahlen des sozioökonomischen Panels aus dem Jahr 2022 aus. Demnach ist der Anteil der Privathaushalte, die in Armut leben, auf 17,7% gestiegen. 2010 waren es noch 14,4%. Und die Daten legen eben auch nahe, dass vor allem Menschen aus der unteren Einkommenshälfte immer ärmer werden. Wir haben auch Tag des Armuts- und Reichtumsberichtes. Und von daher ist meine Frage, wann Sie Steuergesetze auf den Weg zu bringen gedenken, die eben nicht nur Unternehmen, Stichwort Körperschaftssteuersenkung, entlasten, sondern die für die Menschen mit unteren und mittleren Einkommen gemacht sind.
Vielen Dank für die Nachfrage und die Beschreibung, die Sie gegeben haben. Die müssen wir in unserem Land ernst nehmen. Aber ich will Ihnen auch sagen, dass es meine feste Überzeugung ist, das Wichtigste, was wir als Politik erstmal tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass Menschen nicht in Armut rutschen, indem sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Das ist die größte Sorge, die in unserem Land zurückgekehrt ist und wo wir uns als Koalition drum kümmern. Deswegen die Stärkung von Unternehmen, deswegen die Investition, die Milliardeninvestitionen in unserem Land, deswegen auch eine Entscheidung, dass wir sagen, wir senken die Energiepreise für Unternehmen in diesem Land, weil am Ende steht, dass Arbeitsplätze gesichert werden. Und ich möchte, dass Menschen in sicherer Arbeit sind. Das ist einer der wichtigsten Beiträge, den wir als Politik leisten können, um Armut zu bekämpfen. Und dann haben Sie aber auch recht, haben wir uns vorgenommen, auch in die Frage der Einkommensteuerreform in dieser Legislatur einzusteigen. Dafür werde ich zum richtigen Zeitpunkt auch Vorschläge machen. Aber die Hauptpriorität, und das ist in den ersten 7 Monaten dieser Regierung deutlich geworden, ist es, die Menschen in Arbeit zu halten.
Dankeschön.
Und dafür haben wir viele Schritte getan.
Die Zeit ist abgelaufen. Sie haben die Möglichkeit für eine Nachfrage, bitte.
Ja, nun wissen wir, dass der sogenannte Trickle-Down-Effekt, also Stärkung der Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit, nicht immer in den unteren Einkommensschichten ankommt, um nicht zu sagen verschwindend gering. Es braucht aus unserer Sicht direkte Entlastung tatsächlich eben auch steuerlich. Und von daher wäre noch mal meine Frage, wann mit der Einkommensteuer Reform zu rechnen ist tatsächlich und was Sie ansonsten vorhaben, um eben der Armut entgegenzuwirken über direkte Wege und nicht über den längeren Weg, eben die Wirtschaft zu fördern und zu stärken.
Also ich möchte noch mal betonen, es ist gerade in der jetzigen historischen Phase, in der viele Unternehmen auch gucken, wo sie auf diesem Planeten investieren. Ist es richtig, dass wir hier ein Zeichen für die Attraktivität des Standortes setzen? Aber ich will hier erwähnen, wir haben ja gezielt auch auf Impulse gesetzt. Wenn wir die Pendlerpauschale erhöhen, wenn wir auch die Energiepreise senken für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dann ist das alles etwas, was am Ende auch bei den Menschen vor Ort ankommt. Wir können uns da noch mehr vorstellen. Wir werden uns in dieser Legislatur auch damit beschäftigen. Aber Arbeit ist ganz zentral, wenn es um die Bekämpfung von Armut geht.
Danke Ihnen. Nach Abschluss dieser Runde kommen wir nun zu Fragen zu vorangegangenen Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen und im Übrigen zu allgemeinen Fragen. Das ist jetzt so, dass eine Hauptfrage gestellt wird. Der oder die Fragestellerin darf nachfragen, aber dann auch noch weitere Abgeordnete. Kurzer Hinweis. Auch meine Kolleginnen und ich werden im Präsidium immer darauf achten, dass wir möglichst ausgewogen sind und deshalb nicht zu viele Nachfragen zu einer Frage zulassen. So, jetzt haben wir es. Und das Wort hat nun für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Herr Hauke Finger. Bitte sehr.
Frau Präsidentin, vielen Dank. Die Frage geht an Herrn Minister Klingbeil. Es gibt bereits Bankkontenregister, Immobilienregister, die Erfassung von Kryptotransaktionen, ein Register der wirtschaftlichen Eigentümer und die zentrale Datenbank bei der neuen EU-Superbehörde AMLA in Frankfurt. All diese Register erfassen die Vermögenswerte der Meldepflichtigen und machen diese verschiedenen Behörden zugänglich. Trotzdem besteht kein gesetzlicher Gesamtentwurf, der diese massive Datensammelwut in ihrer Gesamtheit reguliert und bewertet. Dabei ist jede dieser Verordnungen ein Mosaiksteinchen im Gesamtbild einer finanziellen Totalüberwachung. Und dazu wird auch auf EU-Ebene immer noch das Thema Vermögenszentralregister diskutiert. Meine Frage, wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die zentralisierten Vermögensdaten nur strafrechtlich genutzt werden und nicht später doch für fiskalische oder politische Nachverfolgungen missbraucht werden?
Also, lieber Kollege, ich bin mir sehr klar darin, dass Daten, die gesammelt werden, nicht für politische Verfolgung verwendet werden. Wo Sie recht haben, ist, dass wir mittlerweile viele Systeme haben, in denen Daten gesammelt werden. Deswegen ist diese Bundesregierung auch angetreten, zu gucken, wie können wir Dinge vereinfachen, wie können wir Bürokratie abbauen, wie können wir dafür sorgen, dass das Leben der Menschen einfacher wird. Wir haben ein Ministerium gegründet, das sich genau mit diesen Fragen auch auseinandersetzt. Und ich kann Ihnen sagen, dass Schwerpunkt der dänischen Ratspräsidentschaft auch das ganze Verfahren der Simplification, also der Vereinfachung ist. Und da müssen wir in der Tat auch Schritt auf europäischer Ebene gehen. Es darf allerdings nicht dazu führen, das will ich hier auch sagen, dass wir denjenigen, die den Staat betrügen, diejenigen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern, dass wir denen zusätzliche Schlupflöcher liefern. Da muss der Staat, da muss die europäische Ebene genau hingucken und das auch unterbinden. Aber ich bin mir ganz sicher, und da stimmen wir wahrscheinlich überein, dass wir da noch viel besser werden können, viel optimieren können und auch Bürokratie abbauen können.
Eine Nachfrage?
Ja, wenn es nicht das Ziel ist, das Ausmaß der Überwachung zu verbergen, warum verteilt die Bundesregierung die Datenerfassung auf viele kleine Register, die die Gesamtstruktur ja am Ende verschleiern, anstatt sie ehrlich und offen als das zu benennen, was sie ist? Warum vermeiden Sie zum Beispiel den Begriff Vermögensregister?
Lieber Kollege, jetzt habe ich eigentlich auf die Frage, die Sie jetzt vorgelesen haben, schon davor geantwortet, dass wir einfacher werden müssen und dass die Bundesregierung das auch so sieht. Insofern sehe ich das als beantwortet an.
Ich bedanke mich. Es gibt hierzu keine Nachfragen. Dann kommen wir zur nächsten Hauptfrage, CDU/CSU. Und das Wort hat Herr Abgeordneter Philipp Hoffmann. Bitte sehr.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister Klingbeil, die jüngsten Zahlen bestätigen, dass das Potenzial der Kapitalmärkte in der Europäischen Union noch deutlich ausbaufähig ist. In der EU macht der Kapitalmarkt lediglich 3% des Bruttoinlandsproduktes aus, in den Vereinigten Staaten sind es 8, also fast dreimal so viel. Welche Impulse plant die Bundesregierung im Rahmen der laufenden Verhandlungen auf EU-Ebene und mit welchen Fortschritten kann aus Ihrer Sicht in absehbarer Zeit gerechnet werden, um die Spar- und Investmentunion voranzubringen?
Vielen Dank für die Frage. Jetzt reicht die Minute nicht. Aber das ist in der Tat eines der Themen, das mich am meisten umtreibt. Wir haben keine Kapitalmarktkultur in Deutschland, in Europa, und daran müssen wir dringend arbeiten. Deswegen bin ich mir mit dem Bundeskanzler, sind wir uns in der Regierung sehr einig, dass wir die Kapitalmarktunion auf europäischer Ebene vorantreiben müssen und übrigens erst recht in diesem historischen Moment, wo es so stark darum geht, dass wir Europa voranbringen, mit dem französischen Kollegen übrigens auch einig, dass Deutschland und Frankreich die entscheidende Achse sein müssen. So, wir sind im Prozess, der Verbriefung. Das ist gerade das Aktuelle, was ansteht, wo wir jetzt schnell auch zu Lösungen kommen wollen. Wir sprechen über das 28. Regime. Auch das ist wichtig, um den Kapitalmarkt voranzubringen. Wir werden Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres einen gemeinsamen Bericht bekommen, den ich und der französische Kollege beauftragt haben, wo es um die Frage geht, wie wir Start-ups und Scale-ups auf europäischer Ebene stärken können. Und das sind jetzt in der Kürze der Zeit nur drei Punkte, an denen die Bundesregierung nicht nur arbeitet, sondern Treiber auf europäischer Ebene ist, um die Kapitalmarktunion voranzubringen.
Eine Nachfrage?
Ja. Bundeskanzler Merz sprach sich kürzlich dafür aus, über die Regulierung von Banken noch mal zu sprechen. Welche Maßnahmen plant das Bundesministerium für Finanzen in dieser Richtung?
Genau, das ist mir ganz wichtig in der Unterscheidung. Wir erleben in den USA gerade einen ziemlichen Deregulierungswahn. Den sollten wir nicht mitmachen. Aber wenn es darum geht, dass wir für die Banken in Deutschland, in Europa Regulierung runterfahren, dass wir Vereinfachung vorantreiben, dass wir Bürokratieabbau vorantreiben, dann muss das in der Tat passieren. Das Gespräch mit Volksbanken oder mit Kreissparkassen ist da sehr erhellend und in dem Sinne arbeiten wir auch dran. Und wenn Sie, wird ja gerade hier im Parlament auch beraten, in das Standortfördergesetz reingucken, sind da ja schon die ersten Schritte, wo wir auch Bürokratie für die Banken abbauen.
Ich bedanke mich. Jetzt eine Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Johannes Wagner, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister Klingbeil, Sie haben gesagt, Sie wollen die Bürokratie für Banken auch abbauen. Ich gucke da auch mit Sorge darauf. Wir wissen ja alles noch, was die Banken in der Cum-Ex-Zeit gemacht haben, wie viel Milliarden Steuergeld sie geraubt haben. Und noch immer ist kaum ein Cent dieser kriminellen Machenschaften zurück in der Steuerkasse. Ich frage Sie, was gedenken Sie zu tun, damit sowas nicht wieder passiert und das Geld auch zurückkommt in den Steuertopf, um den Menschen zu dienen?
Erstmal will ich Ihnen ja sagen, haben wir gemeinsam hier im Parlament, und das war ja auch eine Anregung, die aus der Grünen-Fraktion unter anderem mitkam, haben wir die Aufbewahrungsfristen für Cum-Cum und Cum-Ex verlängert. Und da arbeiten jetzt auch die zuständigen Verwaltungen mit Hochdruck dran, dass Fälle aufgeklärt werden. Das ist erstmal ein wichtiger Schritt. Trotzdem will ich Ihnen sehr klar sagen, nicht alles, was bürokratische Lasten für Banken sind, ist am Ende sinnvoll. Ja, nochmal, da lohnt sich das Gespräch mit der Kreissparkasse oder der Volksbank vor Ort. Nicht jedes Dokument muss 40, 50 Seiten haben. Ich glaube, da kann man vieles wirklich vereinfachen.
Vielen Dank Ihnen.
Tut mir leid.
Ja, so ist es. Eine weitere Nachfrage, CDU-CSU-Fraktion, Frau Mechthilde Wittmann, bitte sehr.
Frage auch noch mal zu dem Thema, das Sie, Herr Minister, schon anklingen haben lassen, das Thema der Verbriefungen. Nach der Finanzkrise haben wir uns Gott sei Dank wieder, weil wir auch die Regularien richtig aufgestellt haben dafür, dem Thema nicht nur genähert, sondern sind viele Schritte vorangegangen. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, wo Sie da mit der EU-Kommission im Moment stehen, wie Sie sich positioniert haben, haben Sie uns schon erläutert. Aber was sind die Schritte, die bisher schon mehr oder minder jedenfalls angetriggert worden sind? Was werden die nächsten Themen sein?
Geht's? Ja, also genau. Wir sind unter der Überschrift Securitization, findet die Debatte gerade im ECOFIN statt. Wir werden das nächste Woche wieder auf der Tagesordnung haben. Und insgesamt geht es darum, dass wir die ganzen Verbriefungsfragen jetzt auf der europäischen Ebene voranbringen. Das Ziel ist auch, dass in den nächsten Monaten es einen Vorschlag der Kommission gibt, der dann auch verabschiedet wird. Aber dieses Thema treiben wir voran. Wir sind der festen Überzeugung, es ist ein großer Baustein, wenn es darum geht, uns bei der Kapitalmarktunion voranzubringen.
Ich bedanke mich. Und dann hat jetzt eine weitere und letzte Nachfrage zu diesem Bereich von der Linksfraktion. Der Abgeordnete Pascal Meiser, bitte.
Herr Minister Klingbeil, Sie haben das 28. Regime erwähnt, also die Vorschläge für einen neuen europäischen Rechtsrahmen. Da wird unter anderem ja auch über die Einführung einer neuen europäischen Gesellschaftsform diskutiert. Und meine Frage an Sie ist, unterstützen Sie das? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass gerade auch von Gewerkschaften viele Bedenken vorgetragen werden, dass es als Schlupfloch zur Umgehung der Mitbestimmung genutzt werden kann, auch als Briefkasten, sage ich mal, Instrument, um andere Regelungen zu umgehen. Deswegen meine Frage, wie stehen Sie dazu? Teilen Sie die Kritik und lehnen Sie diesen Vorschlag auch ab, so wie ich es tue?
Danke sehr.
Ich habe vor allem erstmal eine feste Überzeugung, und das will ich hier sagen. Wenn wir das ernst meinen mit der Kapitalmarktunion und wenn wir das ernst meinen, dass wir in dieser historischen Phase, in der wir sind, Europa stärken wollen, dann müssen wir uns mehr fragen, wie können wir zu Lösungen kommen und nicht immer nur darüber reden, was sind die Bedenken. Aber natürlich nehme ich, sage ich auch als Sozialdemokrat, nehme ich Bedenken, wenn es um den Abbau von Arbeitnehmerinnenrechten geht, nehme ich das sehr ernst. Aber das alles, diese Debatte, die wir führen, führen wir in dem festen Willen, eine Lösung zu finden dafür, wie das Ganze funktionieren kann. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das 28.
Regime
brauchen.
Danke für die Überzeugung. Und die Zeit ist abgelaufen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Hauptfrage. Die geht an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Abgeordnete Caroline Otte.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister Klingbeil. Zur historischen Finanzkrise der kommunalen Kassen haben wir in diesem Rahmen schon mehrfach gesprochen. Die Kommunen, die sichern im Alltag Daseinsvorsorge ab, von Schwimmbädern über Kitas bis zu Verkehrswegen. All das ist aber in Gefahr. 30 Milliarden Defizit ist dieses Jahr zu erwarten in den kommunalen Kassen. Und es drohen schon in den nächsten Monaten massive Einschnitte. Wie reagiert das Finanzministerium auf diese Lage? Und können wir damit rechnen, dass morgen auf der Ministerpräsidentenkonferenz Lösungen präsentiert werden und noch in diesem Jahr erhebliche zusätzliche Mittel für die Kommunen zugesagt werden können?
Frau Kollegin, vielen Dank für die Frage. Und ich will das sehr deutlich für mich sagen. Wir müssen die Kommunen entlasten. Das ist völlig klar. Und das hat für mich im Hinblick auf die Ministerpräsidentenkonferenz morgen auch die oberste Priorität, dass wir ein deutliches Signal senden, Länder und Bund zusammen. Wir wollen die Kommunen entlasten. Ich glaube, wir alle, die wir hier die Arbeit in den Wahlkreisen ernst nehmen, kriegen doch das Signal aus den Kommunen, dass sie an vielen Stellen nicht mehr können. So, deswegen war übrigens das auch wichtig, dass wir beim Wachstumsbooster eine 100%-Kompensation hier als Bundestag auf den Weg gebracht haben. Deswegen war auch wichtig für uns als Regierung und übrigens mit Unterstützung der Grünen dafür noch mal ein großes Dankeschön, dass wir von den 500 Milliarden Sondervermögen 100 Milliarden an die Länder und die Kommunen geben. Und jetzt machen wir uns morgen auf den Weg, Lösungen zu finden mit den Ländern, wie wir die Kommunen entlasten können. Mit dem Zukunftspakt, den wir im Koalitionsvertrag beschrieben haben, ist dafür ein guter Weg angelegt. Das darf nicht ewig dauern. Wir brauchen dort schnelle Entscheidungen. Aber klar muss sein, die finanziellen Spielräume der Kommunen müssen erhöht werden.
Dankeschön. Bitte eine Nachfrage.
Herr Minister Klingbeil, mich würde schon noch interessieren, Sie haben das Sondervermögen wieder angebracht. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass mit dem Sondervermögen der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen nicht begegnet ist, sondern dass dieses Geld vor Ort unterm Strich weiterhin nicht dafür sorgen wird, dass der Investitionsstau in den Kommunen behoben wird oder dass auch nur die Investitionstätigkeit der Kommunen angekurbelt wird? Unterm Strich gehen die Spitzenverbände nächstes Jahr davon aus, dass die Investitionstätigkeit weiter zurückgeht, weil die strukturellen Probleme so groß sind.
Frau Kollegin, ich habe auch nicht gesagt, dass die strukturellen Probleme damit gelöst sind. Aber 100 Milliarden vom Bund an die Kommunen und die Länder zu geben, ist auch nicht nichts. Das ist ein wichtiger Schritt, den wir machen, um die Kommunen zu stärken, was Investitionen angeht. Wir übernehmen die Zinsen, das will ich an der Stelle auch noch mal sagen. Das ist ein richtiger Schritt, dass wir als Regierung das machen, aber es reicht nicht. Und deswegen bin ich mir sicher, werden wir morgen zusätzliche Entscheidungen für die Kommunen treffen.
Danke schön. Kurzer Hinweis. Es bringt wenig, wenn man sich schon meldet, noch bevor die eigentliche Frage gestellt worden ist. Das einfach nur so als kleiner Hinweis. Schnell ist schön, aber vor der Zeit übermotiviert auch schwierig. So, jetzt hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Herr Abgeordnete Timon Tsimus.
Tsimus.
Ja, bitte.
Herr Klingbeil, die finanzielle Situation der Kommunen ist mein Stichwort Rechtskreiswechsel. Die Regierung möchte ja die Menschen aus der Ukraine aus dem Bürgergeld werfen. Ein Lose-Lose-Gesetz, Nachteile für alle und Mehrkosten. Alexander Schweiz hat erst gestern gesagt, Vorsitzender der MPK, er hat erhebliche Fragezeichen an der Kostenschätzung des Bundes. Die Bundesregierung sagt ungefähr 1 Milliarde, die Länder gehen eher von 2 Milliarden aus. Wie und in welcher Höhe wird der Bund die Kosten ausgleichen? Und versprechen Sie hier, dass die Mehrkosten der Länder und Kommunen vollständig übernommen werden?
Vielen Dank für die Frage. Und ich kann sagen, wir haben in den Koalitionsverhandlungen im Koalitionsvertrag verabredet, dass wir diesen Weg des Rechtskreiswechsels gehen. Das ist jetzt auf den Weg gebracht und jetzt befinden wir uns gerade in einer Verhandlungssituation. Insofern kann ich noch nicht sagen, wie das Ergebnis sein wird, aber dass wir diesen Weg gehen und dass wir weiter sehr darauf achten werden, dass Menschen, die vor einem brutalen, völkerrechtswidrigen Krieg hier nach Deutschland fliehen, dass wir denen vorübergehend eine gute Heimat geben wollen, da werden wir uns natürlich als Bundesregierung drum kümmern.
Dankeschön. Jetzt hat für Bündnis 90 die Grünen Frau Dr. Zoe Meyer das Wort. Bitte sehr.
Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Auch meine Frage dreht sich um die Kommunen und um die Finanzierung von Tierheimen. Die Tierheime in Deutschland sind absolut am Limit. Die Ehrenamtlichen, die wissen nicht mehr weiter, weil das Geld fehlt an allen Ecken. Die Tierheime wurden zur Corona-Zeit als systemkritisch definiert. Und jetzt lässt die Bundesregierung hier einfach im Stich, obwohl im Koalitionsvertrag steht, man möchte Geld zur Verfügung stellen. Wann kommt dieses Geld und wie stehen Sie zur Finanzierung der Tierheime aus der Perspektive der Bundesebene? Vielen Dank.
Danke sehr. Die Zeit ist um. Bitte.
Frau Kollegin, dass Sie das wichtige Thema ansprechen. Aber ich bitte auch um Verständnis, dass nicht alles, das im Koalitionsvertrag festgehalten ist, nach 7 Monaten schon umgesetzt sein kann. Und ich will an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, um die Kommunen zu unterstützen, mit 100 Milliarden, wo es auch um Investitionsfragen geht, dann muss man sich schon die Frage stellen, welche Aufgaben verlagern wir eigentlich noch zusätzlich auf die Bundesebene oder wo sind die Landkreise, die Kommunen und auch die Länder in Verantwortung? Und diese Frage ist, glaube ich, an dieser Stelle auch berechtigt, wenn es darum geht, die Tierheime zu unterstützen.
Die letzte Frage für diese Runde hat für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Dr. Rainer Kraft. Bitte.
Danke, Frau Präsidentin. Herr Minister, es ist ja, naja, schön, dass Sie den Kommunen Geld geben, dass sie quasi neue Schulden aufbauen. Aber das Hauptproblem der Kommunen heute ist, dass das Konnexitätsprinzip, also wer zahlt, schafft an, nicht eingehalten wird. So hat eine Untersuchung des Landratsamtes bei uns in Augsburg-Land mit dem CSU-Landrat hat festgestellt, dass pro Jahr 20 Millionen Euro an Leistungen des Bundes und des Landes durch das Landratsamt ausgegeben werden, die nicht ersetzt werden. Und alles, was Sie jetzt hier anbieten können, ist, dass Sie die Zinsen für neue Schulden übernehmen. Wann können Sie eine Finanzierung der Kommunen übernehmen, dass das, was von Ihnen angeschafft wird, auch bezahlt wird?
Ihre Zeit ist abgelaufen.
Ein bisschen bei der Aussage, alles, was Sie hier anbieten können. Also da bitte ich vielleicht noch mal nachzulesen, was ich hier alles gesagt habe, weil es eine ganze Menge ist. Aber ich will Ihnen schon sagen, Herr Kollege, dass morgen auf der Ministerpräsidentenkonferenz genau der Punkt, den Sie angesprochen haben, die Frage der Veranlassungskonnexität, also wer gibt etwas in Auftrag, wer bestellt etwas und wer bezahlt, das ist gerade Gegenstand der Verhandlungen zwischen Bund und den Ländern mit dem festen Ziel, das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass am Ende eine Lösung steht, wie wir die Kommunen strukturell entlasten und wie wir die finanzielle Situation der Kommunen verbessern.
Danke sehr. Die
Aber
Zeit
ich bitte um Verständnis
abgelaufen.
Aus laufenden Verhandlungen kann ich nicht jetzt.
Und ich bitte auch um Verständnis. Herzlichen Dank. Und nun kommen wir zur nächsten Hauptfrage und die stellt die Fraktion der SPD und es ist der Abgeordnete Felix Döring. Bitte sehr.
Ja, danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister Frei, die Demokratie steht ja unter enormem Druck, nicht nur aufgrund von technischen Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz oder auch bei der Dynamik, die wir in Sachen intransparenter Algorithmen bei sozialen Netzwerken erleben, sondern auch, und das hat ja die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung vor einigen Wochen noch mal herausgestellt, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sich in der Mitte unserer Gesellschaft immer weiter verankert, dass auch die Ideologie der Ungleichwertigkeit weiter vorhanden ist, wenn nicht sogar zunimmt. Und wir auf der anderen Seite aber auch eine Situation haben, in der unsere demokratische Zivilgesellschaft oftmals als linke Aktivisten diffamiert wird, wo ich immer Wert darauf legen würde, dass Menschen, die sich für die Demokratie stark machen, eben nicht zwangsläufig links sind. Was ist aus Ihrer Sicht die politische Perspektive der Bundesregierung, um dem entgegenzuwirken? Und was ist Ihre Botschaft an unsere demokratische Zivilgesellschaft?
Sehr geehrter Herr Kollege Döring, es ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das wir ergreifen, um die Freiheit in der Gesellschaft zu ermöglichen und auch dafür zu sorgen, dass die Zivilgesellschaft eine starke Rolle spielt. Wir werden beispielsweise auch im Jahressteuergesetz, das diese Woche noch hier im Parlament verhandelt wird, eine ganze Reihe von Punkten haben, die die Zivilgesellschaft stärken und damit auch die demokratische Teilhabe in unserer Gesellschaft. Ich will darauf hinweisen, dass wir auch repressive Schutzmaßnahmen in der Vergangenheit bereits auf den Weg gebracht haben, aber auch präventive Programme wie beispielsweise Demokratie leben, Zusammenhalt durch Teilhabe oder beispielsweise durch erhebliche Mittelaufstockungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Es ist also nicht die eine Maßnahme, sondern es ist ein Bündel von Maßnahmen, mit dem der Bund versucht, die Zivilgesellschaft zu stärken. Und am Ende des Tages ist es eben auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der sich neben dem Bund auch Länder und Kommunen widmen.
Danke mich. Sie hätten gerne eine Nachfrage. Gerne, die dürfen Sie stellen. 30 Sekunden, bitte.
Vielen Dank. Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen vor dem Hintergrund der Studie, die ich eben schon mal zitiert habe. Es ist ja so, dass sich über 70% der Befragten große Sorge haben angesichts des zunehmenden Rechtsextremismus hier im Land. Und die ehemalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ja auch bei ihrer Vereidigung sinngemäß gesagt, dass die größte Bedrohung für unsere offene Gesellschaft und unsere Demokratie der Rechtsextremismus ist. Ist das eine Formulierung, der Sie sich auch anschließen würden?
Danke sehr. Bitte.
Ich würde sagen, dass unser Land und auch unsere Gesellschaft mit vielfältigsten Herausforderungen konfrontiert sind und dass es eine große Herausforderung und Aufgabe ist, dass wir eine zunehmende Fragmentierung und auch Polarisierung in der Gesellschaft sehen. Der Rechtsextremismus ist ohne Frage eine große Gefahr für unsere Gesellschaft. Aber ich bin davon überzeugt, dass ein Staat tatsächlich einen 360-Grad-Rundumblick haben muss. Es ist am Ende egal, welche Form von Extremismus
Dankeschön.
Unsere Gesellschaft bedroht.
Danke sehr. So, jetzt kommen einige Arme sind hoch. Ich will nur sagen, wir haben schon genug Meldungen. Und jetzt hat das Wort für Bündnis 90 Die Grüne Maja Friesema. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich auch zur Demokratie in Deutschland und zur Politikverdrossenheit. Denn ein bekanntes Mittel, um der entgegenzuwirken, ist ja die Beteiligung von BürgerInnen in diesem Land zu stärken. Ein Mittel dafür können die BürgerInnenräte sein. Nun haben Sie, Frau Klöckner, in der letzten Woche bekannt gegeben, dass die Stabsstelle im Bundestag für die BürgerInnenräte gestrichen wird, obwohl es eigentlich im Koalitionsvertrag steht. Mich würde interessieren, was die Maßnahmen der Bundesregierung sind, um diese Absetzung der Bürgerräte zu kompensieren und die Politikverdrossenheit der entgegenzuwirken und die Beteiligung von BürgerInnen in diesem Land zu stärken.
Sehr geehrte Frau Kollegin, es ist natürlich so, dass wir eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht haben, aber ich will vor allen Dingen darauf hinweisen, dass wir natürlich sehr viele Beteiligungsmöglichkeiten auch in der repräsentativen Demokratie haben. Und zwar nicht nur bei unmittelbaren staatlichen oder kommunalen Aufgaben und Funktionen, sondern gerade auch im zivilgesellschaftlichen Bereich. Das sind die Parteien, das sind die Gewerkschaften, das sind Bürgerinitiativen und viele andere Möglichkeiten, die hier die Teilhabe ermöglichen.
Nun hat für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Maximilian Kneller das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister. Wir haben ja am Wochenende jetzt gesehen, dass das Thema Linksextremismus in Deutschland durchaus auch stattfindet. Und dort auch finde ich gut, dass Sie Ihre eigene SPD-Stiftung zitieren, Herr Kollege, dass Sie zu dem Ergebnis kommt, Rechtsextremismus ist das größte Problem in unserem Land. Das ist jetzt wenig überraschend. Tatsächlich haben wir am Wochenende ja etwas mehr die realen Zustände gesehen. Und dort wurde auch mobilisiert von diesen sogenannten Demokratiefördervereinen. Und die haben da eben auch ganz viele Leute rangeschafft, die aktiv versucht haben, unsere Veranstaltung
zu
torpedieren.
Danke sehr, die Zeit ist abgelaufen.
Aber meine Frage,
ob Sie
auch gegen den Linksextremismus entsprechend vorgehen.
Die Zeit ist abgelaufen und das meine ich ernst. Bitte sehr, Herr Minister.
Kollege, ich habe deutlich gemacht, dass Extremismus jeglicher Form eine Gefahr für Staat und Gesellschaft ist. Und in der Tat, das, was wir am Wochenende erlebt haben, das sind Grenzüberschreitungen in vielfacher Hinsicht gewesen. Es ist wichtig, dass jede Form von Rechtsverstößen klar sanktioniert wird. Und es ist im Übrigen im Bereich der Demokratieförderung so, dass der Staat sicherstellen muss, dass alle Förderungen, die er ausreicht, der Unterstützung und der Stärkung unserer Verfassung dienen. Das werden wir überprüfen und das werden wir auch nachhalten.
Und eine letzte Nachfrage zu dieser Hauptfrage hat der Abgeordnete Stefan Brandner der AfD-Fraktion.
Ja, danke. Auch nochmal zur Zivilgesellschaft. Die Perversität und Brutalität der linken Zivilgesellschaft haben wir in Gießen am Wochenende erleben können, anlässlich des Gründungskongresses der Jugend der Alternative für Deutschland. 50, über 50 verletzte Polizeibeamte, bürgerkriegsähnliche Zustände. Und der Bundeskanzler hat gesprochen von einer, Zitat, Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts. Also ich habe das, was ich gesehen habe, war ganz links auf den Straßen. Es waren sehr viele Polizisten auf den Straßen. Was war denn der Anteil dieser brutalen Ausbrüche in Gießen, der ganz rechts zugeschrieben wird?
Herr Kollege Brandner, ich habe darauf hingewiesen, dass wir jede Form von Extremismus bekämpfen. Und in diesem Fall, den Sie beschrieben haben, geht es um ganz konkrete Rechtsverstöße. Selbstverständlich ist es nicht akzeptabel, wenn man das Gewaltmonopol des Staates in Frage stellt oder selbst Gewalt anwendet. Darauf hat der Bundeskanzler hingewiesen. Das werden wir nicht dulden. Und da wird der Rechtsstaat durchgesetzt.
Wir kommen nun zur nächsten Hauptfrage, und die geht an die Fraktion Die Linke, und das Wort hat Herr Abgeordneter Luke Hoss, bitte.
Herr Minister Frei, am Samstag hat die AfD in Gießen eine neue Jugendorganisation gegründet. Ihr Vorsitzender Jean-Pascal Hohm sagt unter anderem, die Deutschen hätten seit dem Mittelalter jede Herausforderung gemeistert. Was meint er damit? Welche Herausforderungen wurden denn zum Beispiel zwischen 1933 und 1945 gemeistert? 50.000 mutige Menschen haben am Samstag dagegen demonstriert. An dieser Stelle ein großer Dank an alle, die bei dieser Eiseskälte so einen Einsatz für uns alle erbracht haben. Bundeskanzler Merz sagte dazu, Sie werden heute Abend Fernsehbilder sehen, die alles andere als erfreulich sind. Eine Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts. Proteste wie diese haben Errungenschaften erkämpft, die heute selbstverständlich sind. Man muss sich schon fragen, welche Proteste Kanzler Merz ebenfalls so abgetan hätte. Vielleicht solche fürs Frauenwahlrecht? Meine Frage deshalb an Sie ist es, mal ganz unabhängig davon, dass da ein ganz breites zivilgesellschaftliches Bündnis auf der Straße war, für den Bundeskanzler lediglich Aufgabe von ganz links, sich gegen den Faschismus zu positionieren.
Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Kollege Hoss, also was der Vorsitzende der Jugendvereinigung der AfD mit seiner Rede meint, das müssten Sie ihn schon selber fragen, das weiß ich nicht und darüber will ich auch gar nicht spekulieren. Zum Zweiten, wir haben ein Demonstrationsrecht, das in unserer Verfassung und in den Grundrechten dort niedergelegt ist und deswegen darf selbstverständlich jeder für und gegen alles in Deutschland demonstrieren, wenn er sich an das geltende Recht hält. Und das, was der Bundeskanzler in seiner Äußerung daraufhin angesprochen hat, war, dass der Zweck niemals die Mittel heiligt. Und das bedeutet, dass man sich selbstverständlich an Recht und Gesetz zu halten hat. Und das, was wir am Wochenende erlebt haben, das waren eben neben legitimen Demonstrationen und legitimen Protest eben auch ganz konkrete Rechtsverstöße. Und die sind nicht in Ordnung und die müssen auch mit der Härte des Rechtsstaats verfolgt werden.
Eine Nachfrage, bitte.
Da fragt man sich natürlich, wo der legitime Protest der Union da war. Aber eine andere Frage noch. Herr Minister Frei, die AfD ist eine rechtsextreme Partei, die eine konkrete Gefahr für die Menschen in diesem Land und die Demokratie darstellt. Und trotzdem tun Sie nichts, um den Aufstieg des Faschismus zu stoppen. Ein AfD-Verbot soll es ja mit Ihnen auch nicht geben. Also was sagen Sie den Menschen, die sich seit Jahren für die Demokratie einsetzen und am laufenden Band von ihrer Politik enttäuscht werden und für ihren Protest jetzt auch noch kriminalisiert werden?
Bitte sehr.
Herr Kollege Hoss, Wer gegen etwas protestieren will, der muss in Deutschland nicht demonstrieren, sondern der hat vielfältige Möglichkeiten, seine politische Position deutlich zu machen. Und ich bin davon überzeugt, dass unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit, die Stärke der Gesellschaft gegen Anfeindungen von rechts wie von links vor allen Dingen durch eine gute, überzeugende Politik in der Mitte gestaltet werden kann. Daran arbeiten wir, und das ist effektiv. Sie können nicht politische Herausforderungen allein durch rechtliche Maßnahmen beenden.
Danke sehr, die Zeit ist abgelaufen. Bedanke mich. Eine weitere Nachfrage zu diesem Komplex hat für die AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Stefan Brandner. Bitte.
Der werte Kollege Hoss gibt ja die Möglichkeit, noch mal exakt dieses Zitat des Kanzlers unter die Lupe zu nehmen. Er sprach noch mal von einer Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts. Jetzt hat die Zeit vorhin nicht ausgereicht. Herr Frey, noch mal meine Frage. Der Anteil von ganz rechts an den bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Gießen am letzten Wochenende, wo lag der konkret?
Herr Brandner, die Äußerung des Bundeskanzlers kann aus meiner Sicht nicht so gewertet werden, wie Sie es tun. Wir haben eine Auseinandersetzung von ganz rechts und ganz links an diesem Wochenende erlebt. Unabhängig davon steht,
ja, wo denn? Wo war denn der
unabhängig davon steht, dass gegen geltendes Recht nicht verstoßen werden darf, egal von wem. Und das wird ohne Ansehung der Person und der Organisationen dann eben auch verfolgt.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat der Abgeordnete Johannes Wagner das Wort, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, die Neugründung der AfD-Jugendorganisation wurde ja notwendig, weil die alte Jugendorganisation als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist. Ich frage Sie, wie sieht es mit der AfD aus, Ihrer Meinung nach? Es gibt ja einige Landesgruppen der AfD, die schon als gesichert rechtsextrem eingestuft werden vom Verfassungsschutz. Wie ist Ihre Meinung dazu zur Bundespartei? Sollte sie überprüft werden, braucht es aus der Bundesregierung heraus den Überprüfungsantrag beim Verfassungsgericht?
Sehr geehrter Herr Kollege Wagener, zunächst einmal ist es, wenn es darum geht, zu überprüfen, ob es verfassungsfeindliche Bestrebungen in Parteien gibt, das ist zunächst einmal die Aufgabe der entsprechenden Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste, vor allen Dingen derer. Und ansonsten will ich meine persönliche Meinung zum Ausdruck bringen, dass wir natürlich erstens alle Instrumente der Verfassung nutzen können, zum Zweiten aber politische Herausforderungen nicht alleine mit den Maßnahmen des Rechts gelöst werden können. Dem müssen wir politisch begegnen.
Ich bedanke mich. Und die letzte Nachfrage zu diesem Themenkomplex hat aus der AfD-Fraktion Herr Dr. Rainer Kraft. Bitte.
Danke, Frau Präsidentin. Herr Minister, würden Sie mir zustimmen, dass tatsächlich diejenigen, die sich paramilitärisch kleiden und die Menschen in Gießen um ihre Freiheit betrügen, weil diese Leute die Straßen nicht mehr benutzen können, dass auch die Leute, die sich hoheitliche Dienste anmaßen, indem sie Checkpoints einrichten, um Ausweise und zu kontrollieren, dass diese Leute tatsächlich nicht Mitglied oder im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung demonstrieren und protestieren?
Herr Kollege, das, was Sie beschrieben haben, sind eindeutige Rechtsverstöße. Die müssen geahndet werden. Und deshalb, ich habe das bereits deutlich gemacht, das ist mit Sicherheit nicht vom Demonstrationsrecht unserer Verfassung umfasst.
Ich beende diese Fragerunde. Jetzt kommen wir zur nächsten. Und das Wort hat für die AfD-Fraktion für die Hauptfrage Frau Abgeordnete Nicole Hess. Bitte sehr.
Sehr geehrter Herr Minister Frey, die Weimar Media Group, an der Wolfram Weimar über einen Treuhänder heute noch finanziell beteiligt ist, bediente sich in der Vergangenheit fremder Texte und führte deren Urheber als eigene Autoren. Sie jongliert in der Öffentlichkeit mit fragwürdigen User- und Klickzahlen und selbst die Bilanzen werfen inzwischen Fragen auf. Erst kürzlich hat sich die FAZ publikumswirksam gegen die Vereinnahmung als Medienpartner der WMG ausgesprochen. Einen Tag nach seiner Ernennung zum BKM richtete die Weimar Media Group sogar einen eigenen Staatsempfang aus. Sind Sie persönlich der Auffassung, dass ein solches, mindestens als anmaßend zu bezeichnendes Geschäftsgebaren dem Ansehen des Kanzlers in Amt und Person zuträglich ist, zumal Sie selbst Stand heute auf der Homepage des Ludwig-Erhard-Gipfels immer noch als Speaker für 2026 angekündigt werden? Oder kann Ihrer Ansicht nach dieses Ansehen vielleicht gar nicht weiter beschädigt werden?
Frau Kollegin Hess, der Staatsminister Weimar hat in dieser Angelegenheit aus meiner Sicht alles Notwendige gesagt. Tatsächlich ist es so, dass die Bundesregierung zu den konkreten Abläufen in diesem Zusammenhang nichts sagen kann.
Haben Sie eine Nachfrage? Sehr gerne, danke. Hat denn das Kanzleramt bis zum heutigen Tage immerhin eine interne Untersuchung zu möglichen Interessenkonflikten von Kulturstaatsminister Wolfram Weimar im Zusammenhang mit der Weimar Media Group und dem Ludwig-Erhard-Gipfel eingeleitet? Und falls ja, was sind die bisherigen Erkenntnisse? Und falls nein, warum hat das Kanzleramt trotz der zahlreichen Strafanzeigen und des Vorermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft München zu Urheberrechtsverstößen sowie anhaltender Kritik von Lobby Control keine Untersuchung eingeleitet?
Frau Kollegin Hess, das sind unterschiedliche Komplexe. Das Erste, was Sie angesprochen haben, das sind unabhängige staatsanwaltschaftliche Verfahren. Wenn es etwas zu prüfen oder vorzuermitteln gibt, dann wird man das dort tun. Der zweite Punkt, Sie haben Interessenskonflikte angesprochen. Der Staatsminister Weimar hat sämtliche Anteile an diesem Unternehmen oder sämtliche Geschäftsführungsaufgaben vor Eintritt in die Bundesregierung abgegeben. Er hat darüber hinaus dafür gesorgt, dass es keine Vermischung von Interessen geben kann. Er hat diese Maßnahmen umgesetzt und damit ist aus meiner Sicht dieses gewährleistet.
Zu einer weiteren Nachfrage zu dem Thema hat sich jetzt der Abgeordnete Brandner gemeldet.
Ja, danke. Die Affäre Weimar, Herr Frey, die ist ja so eine Melange aus Hochstapelei, Bilanztricks, Korruption, Urheberrechtsverletzungen und so weiter und so fort. Der Bundeskanzler hat sich dazu eingelassen, dass sich alle, Zitat, alle Vorwürfe als falsch erwiesen hätten. Nur hat Herr Weimar aber mindestens 3 Unterlassungserklärungen abgegeben, zivilrechtlicher Art, unter anderem gegenüber unserer Vorsitzenden Frau Alice Weidel. Das kann ja alles dann so richtig nicht gewesen sein. Also steht der Bundeskanzler nach wie vor zu der Aussage, alles hätte sich als falsch herausgestellt, was Herr Weimar gemacht hat. Und insoweit habe ich Sie nur zu korrigieren. Herr Weimar hat seine Geschäftsanteile nicht abgegeben, bevor er in die Bundesregierung eingetreten ist, sondern nur seine Geschäftsführer. Nee, er hat gesagt, seine Anteile.
Herr Brandner, ja, ich meine mich richtig ausgedrückt zu haben. Vor Eintritt in die Bundesregierung hat er seine Geschäftsführertätigkeit niedergelegt und dann im Nachgang auch seine persönlichen Anteile am Unternehmen an einen Treuhänder abgegeben. Darüber hinaus ist es so, dass der Bundeskanzler zu dem, was in der öffentlichen Debatte vorgetragen war, Stellung genommen hat. Und das, was er gesagt hat, steht für sich.
Zu einer weiteren Nachfrage hat der Abgeordnete Meiser das Wort.
Herr Minister Frey, ich habe eine sehr konkrete Nachfrage auch zu dem Ganzen vor, gar nicht zu der Bewertung des Ganzen. Nämlich, seit wann ist denn dem Bundeskanzler und auch dem Bundeskanzleramt überhaupt bekannt gewesen, dass es Interessenkonflikte gab oder gibt? Waren die schon vor den ersten Presseveröffentlichungen Ihnen bekannt? Seit wann war Ihnen bekannt, dass Herr Weimar weiterhin die Unternehmensbeteiligung hält, jenseits der Geschäftsführung? War das Ihnen schon vor den ersten kritischen Presseveröffentlichungen bekannt, ja oder nein?
Herr Meissner, ich glaube, die entscheidende Frage ist, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und grundsätzlich ist es so, dass die Beteiligung an Unternehmen Mitgliedern der Bundesregierung nicht untersagt ist. Ich kann Ihnen nicht exakt sagen, ich habe da kein bewusstes Wissen und im Übrigen beschäftige ich mich mit solchen Fragen nicht jeden Tag. Deswegen kann ich Ihre erste Frage nicht klar beantworten.
Jetzt gibt es noch eine weitere Nachfrage aus der AfD-Fraktion.
Herr Minister Frey, erstmal Glückwunsch, dass Sie die Causa Weimar relativ gut abmoderiert haben und wir jetzt nur noch hier drüber reden. Aber andere Frage ist, es war ja auch eine, die Frage bei der gesamten Organisation Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee, dass man, oder stand zumindest zur Diskussion, dass man da Einfluss kaufen konnte. Zumindest hat die Media, die Weimar Media Group damit geworben. Gibt es da Ansätze in der Bundesregierung, die Compliance-Regeln dahingehend zu ändern, dass sowas nicht mehr passiert, dass nicht Bundesminister in den Verdacht kommen, dass sie den Einfluss irgendwie verkaufen? Danke.
Ein Verdacht, den Sie geschildert haben, darf es selbstverständlich nicht geben. Wir werden uns die Dinge ganz genau anschauen und notwendige Veränderungen vornehmen. Aber es gab zu keinem Zeitpunkt die Situation, dass man ein Gespräch oder sonst etwas mit einem Mitglied der Bundesregierung kaufen könnte, sondern es gibt vielfältige Auftritte und Möglichkeiten, auch mit Ministern zu sprechen. Und deswegen, Sie haben recht, auch der Eindruck, dass so etwas passieren könnte, darf es selbstverständlich nicht. Nicht geben.
Zur nächsten Hauptfrage hat jetzt das Wort der Abgeordnete Professor Dr. Matthias Hiller.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Frage geht an Herrn Bundesminister Frei. Ich möchte Sie zur Bedeutung der steuerlichen Entlastung und zum Thema Investitionen am Standort Deutschland befragen. Das Parlament hat ja das Investitionssofortprogramm auf den Weg gebracht. Meine Frage an Sie, welche grundsätzliche Bedeutung misst die Bundesregierung diesem steuerlichen Investitionssofortprogramm bei? Und welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Investitionen? Ist die Bundesregierung der Meinung, dass die Investitionen vor allem durch die steuerlichen Abschreibungen gefördert werden?
Herr Professor Hiller, ja, die Bundesregierung ist der Auffassung, dass mit dem Investitionssofortprogramm auch die aktuelle Investitionsschwäche überwunden werden kann. Das betrifft die Sonderabschreibungen auf Betriebsinvestitionen. Damit erreichen wir eine sehr schnelle Wirkung. Und wir haben ja entschieden, dass nach Auslaufen dieser Sonderregelung es eine Senkung der Körperschaftssteuer schrittweise von 15% auf 10% geben soll. Deswegen sind wir hier nicht nur in der Situation, dass man eine schnelle Wirkung entfalten kann, sondern wir sind davon überzeugt, dass es langfristige Wirkung haben wird.
Sie können eine Nachfrage stellen.
Ja, ich hätte noch eine Nachfrage, die betrifft die Mobilitätskosten von vielen Pendlerinnen und Pendlern. Wir beabsichtigen ja im Rahmen der steuerlichen Weiterentwicklung auch die Mobilitätskosten besser zum Abzug zu bringen durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Wie ist hier die Ansicht der Bundesregierung und die Bedeutung der Abzugsfähigkeit von Pendleraufwendungen?
Pauschale und die Erhöhung, die wir im Jahressteuergesetz 2025 verankert haben, ist deshalb wichtig, weil sie die Mobilität für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärkt, weil es die Möglichkeit eröffnet, auch weiter entfernte Arbeitsplätze zu besetzen. Und tatsächlich ist es so, dass es ja diese Förderung gibt, unabhängig von der Frage, mit welchem Verkehrsmittel man den Arbeitsort erreicht. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass das eine gute Möglichkeit ist, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu unterstützen und das Ganze auch so auszurichten, dass es der Wettbewerbsfähigkeit des Landes dient. Nee.
Genau, dann hat jetzt zu einer Nachfrage das Wort die Abgeordnete Caro Otte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich würde sehr gerne den Minister Klingbeil nachfragen zu dem, was wir jetzt gerade gehört haben von seinem Kollegen, weil es ein Zitat der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt zur Unternehmenssteuersenkung. Und zwar, pauschale Unternehmenssteuersenkungen sind schon lange bekannt als teuer und ineffizient. Eine aktuelle Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zur, zur Senkung der Körperschaftssteuer. Wie bewerten Sie entsprechend die Körperschaftssteuersenkung?
Dachte schon, ich komme gar nicht mehr dran. Erstmal macht die Friedrich-Ebert-Stiftung sehr viele kluge Studien, aber man muss nicht immer einer Meinung sein. Und ich habe es deutlich gesagt, in einer Zeit, wo viele Unternehmen andere Investitionsorte als beispielsweise die USA suchen, halte ich das für ein wichtiges Signal, dass wir auch die Unternehmenssteuern hier senken und deutlich machen, in Deutschland sind alle willkommen und wir bieten hier auch ein gutes Umfeld und gute Rahmenbedingungen.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt der Abgeordnete Hoffmann eine Nachfrage.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister Frei, im Steueränderungsgesetz macht die Bundesregierung das Ehrenamt noch mal attraktiver. Welche Rolle spielt die Weiterentwicklung der Ehrenamtspauschale in der Gesamtstrategie der Bundesregierung mit Blick auf das ehrenamtliche Engagement? Und prüft die Bundesregierung weitere Schritte, um die administrativen Anforderungen für Vereine und Ehrenamtliche zu vereinfachen?
Ja, Herr Kollege Hoffmann, ich möchte Ihre Fragen jeweils mit Ja beantworten. Das hat zwei Komponenten, sowohl die Ehrenamtspauschale als auch die Übungsleiterpauschale. Wir möchten zum Bürokratieabbau beitragen, dafür entsprechende Maßnahmen auf den Weg bringen. Und wir möchten ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft eben auch stärken. Wir haben zuvor davon gesprochen, dass es um den Zusammenhalt der Gesellschaft geht, dass es darum geht, dass sich Menschen jenseits ihres Berufes für und in der Gesellschaft engagieren. Und dazu gehört nicht nur politisches Engagement, sondern eben auch in Sportvereinen, Kulturvereinen und anderem mehr.
Und jetzt lasse ich noch eine Nachfrage zu. Die Abgeordnete Mayra Friesemer hat das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Hiller hat gerade die Frage angesprochen, wie Mobilität eigentlich günstiger werden kann, und die Pendlerpauschale angesprochen. Ein Weg, um Mobilität günstiger zu machen, ist ja auch, sich für Elektromobilität einzusetzen. Nun hat der Bundeskanzler sich in dieser Woche gegenüber der EU-Kommission dafür eingesetzt, über 35 hinaus auch sogenannte hocheffiziente Verbrennermotoren zuzulassen und diese sogar zu fördern. Nun ist meine Frage, weil es aus der Pressekonferenz auch nicht klar geworden ist, was sind denn für Sie hocheffiziente Verbrennermotoren und wie wollen Sie die Klimaziele erreichen, wenn Sie diese weiter fördern?
Erstens, Frau Kollegin, auch im Investitionssofortprogramm haben wir beispielsweise die E-Mobilität steuerlich gefördert. Insofern tun wir jede Menge in diesem Bereich. Wenn Sie konkret diesen Fall von hocheffizienten Verbrennern ansprechen, dann geht es für uns am Ende darum, dass man CO2-arm, CO2-neutral am Ende agiert. Und deswegen ist entscheidend, wie schaffen wir es in Deutschland und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass die CO2-Emissionen reduziert werden. Das ist das Ziel.
Punktlandung. Dann kommt jetzt, hat jetzt das Wort zur nächsten Hauptfrage die Abgeordnete Ricarda Lang.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister Klingbeil, zusätzlich zum Sondervermögen wurde eine Kommission zur Erarbeitung einer strukturellen Reform der Schuldenbremse eingesetzt. Dies ist aus unserer Sicht auch absolut notwendig, da die Probleme der jetzigen Lösung, insbesondere die ökonomische Unwucht bei der Bereichsausnahme, immer stärker zu spüren bekommen. Hier wäre meine Frage, wann rechnen Sie mit einem Abschluss dieser Kommission? Können Sie uns versichern, dass es zu einem Ergebnis und zu einer tatsächlichen strukturellen Reform kommen wird? Oder sind die Berichte zutreffend, dass Ihr Koalitionspartner, die Union, sich bereits von ihrem Versprechen, konstruktiv an diesem Prozess mitzuarbeiten, verabschiedet hat?
Vielen Dank, Frau Kollegin Lang, für die Frage. Jetzt muss ich gestehen, dass wir im Koalitionsvertrag ja festgehalten haben, dass diese Kommission bis zum Jahresende Vorschläge vorlegt, aber das einvernehmliche Signal der Kommission und mit Expertinnen und Experten sollte man sich nicht anlegen, aber wir brauchen ein bisschen länger. Jetzt ist es mittlerweile sehr klar, dass in Quartal 1 in 2026 ein Abschlussbericht da sein wird. Und ich war jetzt gerade zu Gast in dieser Kommission. Ich habe die Atmosphäre dort als sehr konstruktiv erlebt. Jetzt muss man sich aber auch nichts vormachen. Es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf die Frage, wie geht man mit den bestehenden Schuldenregeln um. Bin aber sehr optimistisch, und diese Konstruktivität habe ich in der Debatte in der Kommission auch wahrgenommen, dass man dort einen gemeinsamen Abschlussbericht haben will. Allerdings, das will ich ja auch sagen, am Ende ist das ein Bericht, mit dem wir dann als Parlament, Regierung, Opposition umgehen werden. Aber ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir am Ende das umsetzen, was im Koalitionsvertrag drinsteht, dass wir mehr Investitionen für dieses Land, für die Zukunft auch erreichen wollen.
Ihre Nachfrage.
Gerne noch eine Nachfrage zum Thema Bereichsausnahme. Die EU-Kommission hat angedeutet, dass sie ein Defizitverfahren einleiten will gegen die Bundesrepublik Deutschland aufgrund des Haushalts 2026. Sind Ihnen diese Berichte bekannt? Sind die zutreffend? Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Und vor allem, können Sie versichern, dass die Ausgaben, die im Grundgesetz in der Bereichsausnahme festgeschrieben sind, auch von der EU-Kommission als Verteidigungsausgaben anerkannt werden?
Ich muss Ihnen sagen, mir ist nicht bekannt, dass es zu einem Verfahren kommt. Wir führen sehr gute Gespräche mit der Europäischen Kommission. Und das will ich vielleicht auch sagen, es wird insgesamt in Europa gesehen, dass wir viel Geld in die Hand nehmen jetzt hier, um zu investieren in die Zukunftsfähigkeit des Landes, dass wir viel Geld in die Hand nehmen, um die Sicherheit damit auch Europas zu investieren. Das wird begrüßt und über die nationale Ausweichklausel sind uns ja auch europäische Spielräume gegeben und die nutzen wir gerade.
Ich habe jetzt sehr viele Nachfragen aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielleicht, ich würde drei Nachfragen da auch zulassen und würde dem Kollegen Cenus als erstes das Wort geben.
Nochmal, Herr Klingbeil, die Reform der Schuldenbremse ist ja das eine, aber ein gerechteres Steuersystem ist ja das andere. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Wann packen Sie das denn eigentlich mal an? Wie stellen Sie sich das vor? Also wann wollen Sie eigentlich auch höhere Einkommen und besonders hohe Vermögen der Allgemeinheit besser zur Verfügung stellen? Und wie stellen Sie sich das vor und wann packen Sie das endlich an, dass das Steuersystem gerechter wird und die Finanzierung der Gemeinheit?
Ich finde die Ungeduld und den Elan ja sehr begrüßenswert und das finde ich auch richtig. Das braucht man in der Politik und trotzdem will ich noch mal einmal sagen, diese Regierung ist jetzt seit knapp über 7 Monaten im Amt. Wir haben uns darauf konzentriert, 2 Haushalte auf den Weg zu bringen. Wir haben uns darauf konzentriert, das Sondervermögen auf den Weg zu bringen. Sie haben die Gerechtigkeitsaspekte angesprochen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir dafür sorgen, dass die Züge pünktlicher fahren, dass die Kitas und die Schulen besser ausgestattet sind, wenn wir dafür sorgen, dass das schnelle Internet auch im ländlichen Raum ankommt, ist das alles Teil von Gerechtigkeitspolitik.
Kommen Sie bitte zum Ende.
Und was die Einkommensteuerreform angeht, habe ich vorhin gesagt, das werden wir in dieser Legislatur angehen.
Vielen Dank. Als nächstes hat dann das Wort der Abgeordnete Matthias Gastel.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte von Ihnen, Herr Finanzminister, wissen, warum Sie die großen Chancen, die das Sondervermögen bietet, in keiner Weise und schon gar nicht ausreichend nutzen für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur, weshalb Sie die Wachstumschancen, die auf 5% zusätzlich beziffert werden, nicht nutzen und Sie damit nicht mal 2% zusätzliches Wachstum generieren und ganz besonders, warum Sie nicht ausreichend in die Schienenwege investieren. Wir haben 9 Projekte außer Neubau, die alle nicht finanziert sind. Wie kann das sein? So kriegen Sie die Züge nicht pünktlich.
Kein Ministerium neben dem Verteidigungsministerium profitiert so stark wie das Verkehrsministerium und vor allem der Bereich Schiene. Insofern muss ich das zurückweisen, wenn Sie sagen, da wird nichts gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Der Kollege Schnieder wird dort mit großer Kraft investieren und wird dafür sorgen, dass in unsere Schiene investiert wird. Und dann will ich Ihnen aber auch sagen, wir halten uns an die verabredeten Spielregeln, was die Zusätzlichkeit, was die Investitionen angeht. Und wenn Sie bei den Grünen mit dieser Leidenschaft, mit der Sie hier werben für die Zusätzlichkeit von Investitionen, auch mal mit den Landesregierungen reden würden, wo Sie beteiligt sind oder wo Sie sogar die Ministerpräsidenten stellen,
Ende,
dann
Minister.
Kommen wir dem Ziel voran, dass wir unser Land voranbringen. Vielen Dank.
Danke. Und dann hat noch die Abgeordnete Caroline Otte das Wort.
Vielen Dank. Die Haushaltslage und die Gerechtigkeit im Steuersystem sind zur Sprache gekommen. Und als grüne Bundestagsfraktion haben wir einen ausführlichen Katalog an offensichtlichen Gerechtigkeitslücken im Steuersystem vorgelegt, beispielsweise die erweiterte Grundstücksprüfung, die Share-Deals oder die Verschuldungsbedarfsprüfung. Und uns interessiert natürlich, da wären beispielsweise 2024 allein bei den 3 Lücken fast 6 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen drin gewesen. Da interessiert uns natürlich daran, arbeitet das Finanzministerium daran?
Danke.
Ich gucke mir diesen Antrag und das Papier gerne an, das Sie dort vorbereitet haben. Ich habe vorhin ja schon mal deutlich gemacht, es gibt andere Bereiche, wo wir sehr gerne auch Vorschläge der Grünen übernommen haben bei den Aufbewahrungsfristen. Und insofern prüfe ich gerne die Vorschläge, die Sie da gemacht haben.
Jetzt hat das Wort zur nächsten Hauptfrage die Abgeordnete Frauke Heiligenstadt.
Sehr geehrter Herr Minister, da wir gerade beim Thema Steuergerechtigkeit sind, will ich diese Hauptfrage gerne auch eröffnen. Das Thema der Steuergerechtigkeit hat sich wie ein roter Faden durch die ersten Monate Ihrer Amtszeit gezogen. Daher wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir kurz noch mal die wichtigsten Projekte zum Thema Steuergerechtigkeit darstellen könnten.
Vielen Dank, liebe Kollegin Heiligenstadt. Nur ein paar kurze Stichworte, aber das eine, was wir gemeinsam hier vorangebracht haben, ist, die Aufbewahrungsfristen für Cum-Cum und Cum-Ex zu verlängern. Ich will auch hier in Erinnerung rufen, dass wir mit dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz einen ganz wichtigen Impuls auch gesetzt haben, wenn es darum geht, dass die Schwarzarbeit bekämpft wird, dass der Sozialbetrug bekämpft wird. Das hat umfangreich auch die Möglichkeiten, die der Zoll hat, gestärkt. Ich erlebe das immer wieder, dass es auch aus dem Zoll heraus eine große Bestätigung für dieses gemeinsame Gesetz gibt, was wir auf den Weg gebracht haben. Und wir machen jetzt weiter. Wir werden Prozesse haben aus dem Koalitionsvertrag, wo es beispielsweise bei der Clankriminalität darum geht, dass wir die Beweislast umdrehen, dass nachgewiesen werden muss, woher das Geld kommt. Ich halte das für einen ganz wichtigen Schritt. Und wir werden auch den Zoll neu aufstellen. Im ersten Quartal 2026 werde ich Vorschläge machen zur Neustrukturierung des Zolls, weil wir den Zoll noch schlagkräftiger, noch effizienter machen wollen und weil wir ihn auf die großen Aufgaben, die vor ihm liegen, ausrichten wollen. Das sind einige Stichworte, aber das Thema wird uns in der ganzen Legislatur weiter beschäftigen und wir müssen da auch am Ball bleiben.
Danke. Haben Sie eine Nachfrage? Es gibt aber aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen eine Nachfrage. Der Abgeordnete Johannes Wagner.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Klingbeil, Steuergerechtigkeit ist angesprochen worden. Gehört für Sie die Reduzierung der Flugtickets mit jedes Jahr 350 Millionen Euro, die der Staat weniger einnimmt, gehört das für Sie auch zur Steuergerechtigkeit? Für mich sind das Steuergeschenke an die Flugindustrie. Warum haben Sie dieses Geld nicht eher in andere Bereiche investiert, zum Beispiel in Soziale, zum Beispiel in die Kinderkrankenhäuser? Warum wurden es am Ende die Flugzeuge und die Flugtickets? Ist das gerecht für Sie?
Ja, ich will Ihnen schon in aller Deutlichkeit sagen, dass ich ein Interesse daran habe, dass wir auch in Deutschland eine starke Luftverkehrsindustrie haben, dass dort die Arbeitsplätze bei der Lufthansa und bei anderen gesichert werden. Ich finde, das ist auch Aufgabe für eine deutsche Bundesregierung, sich dafür einzusetzen. Und deswegen haben wir im vorletzten Koalitionsausschuss beschlossen, dass wir das Thema Luftverkehrssteuer angehen wollen im Rahmen eines Gesamtpaketes. Es gibt noch weitere Maßnahmen, wie wir die Luftverkehrsindustrie stärken können. Und nachdem es das klare Signal aus dem Verkehrsministerium gab, dass man dieses Geld erwirtschaften kann, können wir damit dann auch ein Ziel des Koalitionsvertrages umsetzen und die Erhöhung der Luftverkehrssteuer zurücknehmen.
Dankeschön. Jetzt hat die Abgeordnete Doris Achimwill noch eine Nachfrage zu diesem Themenkomplex.
Ja, wir sehen als Fraktion Die Linke jetzt die Verteilung natürlich nicht so gegeben, dass man daran weiter anknüpfen sollte, sondern insbesondere die Verteilung nach unten muss gegeben sein. Und sogar der IWF sah sich genötigt, entsprechend Vorschläge an die Bundesregierung zu machen, was zum Beispiel die Umsetzung des Ehegatten bzw. die Änderung des Ehegattensplittings anbetrifft oder eben auch die Umsetzung einer Erbschaftssteuerreform dahingehend, dass die ganzen Ausnahmen und Schlupflöcher mal geschlossen werden müssen. Da wäre unsere Frage, wie Sie damit umgehen möchten.
Natürlich auch sehr ernst, was der IWF sagt, und das wird alles jetzt auch ausgewertet. Was das Thema Erbschaftssteuer angeht, warten wir jetzt gerade auf ein Urteil, ein Gerichtsurteil, und dann werden wir uns in der Bundesregierung natürlich auch mit der Frage beschäftigen, was dieses Urteil bedeutet, wie wir politisch damit umgehen. Und das will ich für mich ja noch mal sehr klar sagen, dann sind wir wahrscheinlich auch gezwungen, daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen.
Und zu einer letzten Nachfrage hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Julia Verlinden.
Ja, vielen Dank. Herr Minister Klingbeil, Sie sagten eben, es ist wichtig, dass man gute Rahmenbedingungen schafft. Aber wenn es um Gerechtigkeit, um Steuergerechtigkeit geht, dann fragt man sich schon, wo sind denn die Prioritäten der Bundesregierung? Sie haben eben begründet und argumentiert, warum ausgerechnet die Flugtickets billiger werden sollten aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Bundesregierung. Aber wo bleibt denn endlich die Stromsteuersenkung, von der alle Menschen profitieren würden, alle Unternehmen profitieren würden? Wo bleibt denn ein stabiler Preis oder ein gesunkener Preis für das Deutschlandticket? Viel mehr Menschen sind an und
Herr Minister.
Herr Linden, vielen Dank für die Nachfrage. Und ich will hier noch mal in Erinnerung rufen, dass diese Regierung 10 Milliarden mit dem Jahreswechsel in die Hand nimmt, um über die Gasspeicherumlage, über die Stromsteuersenkung und über die Netzentgelte für alle in diesem Land die Energiepreise runterzudrücken. Und wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, Ich musste erst mal den KTF aufräumen. Da war eine Lücke von 20 Milliarden drin. Hätte ich diese Lücke nicht vorgefunden, und ich weiß, dass Sie wissen, dass Herr Habeck diese Lücke hinterlassen hat, dann hätte man auch die Stromsteuersenkung für alle machen können. Und
kommen
es bleibt aber das Ziel
Ende.
Dieser Regierung, sobald die notwendigen Mittel dafür da sind, dass wir diesen Schritt gehen. Aber jetzt
Minister,
ging es erst mal um die Sicherung der Arbeitsplätze.
Dankeschön.
Dann kommen wir jetzt zur nächsten Hauptfrage. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Abgeordnete Ines Schwertner.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Finanzminister, wir kennen uns ja aus dem Haushaltsausschuss. Sie laufen jetzt in den nächsten Jahren in eine massive Haushaltslücke hinein. 27 Milliarden, Sie konnten jetzt durch Tricksereien mit Sondervermögen einiges retten, und auch mit Rücklagen versuchen Sie, was zu retten. Das ist aber endlich. Und wir wissen aus der Geschichte, dass so eine massive Kürzungspolitik und auch die massiven Löcher in den kommunalen Haushalten immer wieder historisch dafür sorgen, den Aufstieg der Rechten, der Faschisten zu begünstigen. Herr Finanzminister, ich frage Sie deshalb direkt, was werden Sie tun, auch als Vizekanzler, nicht wie ein Brüning 2.0 zu enden und den Weg für die Faschisten bereitzuhalten?
Kollegin, ich glaube, man kann solche Fragen auch ohne solche Dramatik stellen, und ich beantworte sie dann auch sehr gerne. Aber ich will Ihnen hier sehr klar sagen, dass wir für die Haushalte 27, 28, und das habe ich auch öffentlich gesagt, arbeiten wir gerade an einem gerechten Gesamtpaket. Darum geht es, dass wir Maßnahmen ergreifen, und ich halte das für falsch, wenn man öffentlich jetzt schon alles diskutiert, sondern am Ende muss ein Gesamtpaket vorgelegt werden, wie wir mit der Frage umgehen, wie Lücken im Haushalt geschlossen werden. Meine feste Überzeugung, das will ich hier nochmal sagen, ist, das Allerwichtigste ist, dass wir dieses Land auf Wachstumskurs zurückbringen, dass wir dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Stärke nach 4 Jahren der Schwäche in diesem Land zurückkommt. Dafür ergreifen wir viele Maßnahmen, und dann werden wir rechtzeitig noch Vorschläge zur Beseitigung der Lücken im Haushalt dann auch hier im Parlament miteinander diskutieren.
Haben Sie eine Nachfrage dazu?
Ich habe mich jetzt ja hier allseitig über die Dramatik beschwert, aber trotzdem will ich da noch mal rückfragen, weil eben durch Rücklagen allein 27 Milliarden ja nicht gestopft werden können. Also können Sie noch mal konkreter beantworten, ob Sie die Einnahmeseite des Staates verbessern wollen, ob Sie die Schuldenbremse reformieren wollen oder welche Stellschrauben Sie genau da sehen?
Ich habe mich nicht über die Dramatik beschwert. Ich glaube nur, wir sollten ja anders miteinander reden. Und übrigens auch der Vorwurf der Trickserei, also den weise ich in aller Entschiedenheit zurück. Wir tun Dinge, die wir rechtlich tun können. Und ich glaube, das ist auch legitim. Und was die Lücken angeht, ein Gesamtpaket, das gerecht ist, wird nicht das eine Element haben, sondern wird viele Elemente haben. Es geht um Gerechtigkeitsaspekte, es geht um Subventionen, es geht um wirtschaftliches Wachstum. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen im Kabinett auch gebeten, im Rahmen der effizienten Haushaltsführung genau zu gucken, wie kann dort überall eingespart werden. Und das ist ein Bündel von Maßnahmen, und das werden wir zum richtigen Zeitpunkt auf den Tisch legen.
Zu einer Nachfrage hat das Wort der Abgeordnete Mijatovic.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Finanzminister, Sie haben gerade von einem gerechten Paket gesprochen. Jetzt haben Sie zur Deckung dieses Paketes in diesem und im letzten Haushalt 1 Milliarde bei der humanitären Hilfe gespart. Ich habe hier im Haus schon mehrfach darauf hingewiesen. Das ist ein Rückzug aus der Verantwortung und ein Rückzug auch aus dem Weltgeschehen. Wollen Sie das aufrechterhalten, und ist das ein angemessener Beitrag angesichts der Lücken, die von der Kollegin Schwertner angesprochen worden sind, diese Situation so zu decken?
Kollege, Deutschland zieht sich doch nicht aus der internationalen Verantwortung zurück. Deutschland ist heute für viele internationale Organisationen der größte Geber. Und erst recht, nachdem die USA sich komplett zurückgezogen haben. Dass wir hier darüber diskutieren können, ob man noch mehr macht, legitim. Dass alle wissen, dass ich diese Kürzungen, die im Koalitionsvertrag festgehalten sind, dass ich sie umsetze, obwohl ich sie politisch heikel finde, auch richtig. Aber bitte nicht die internationale Situation kleinreden. Deutschland tut viel, auch durch unsere Ministerinnen und Minister, die dort unterwegs sind. Und ich finde auch, dass es richtig ist, dass Deutschland dort verlässlicher internationaler Partner ist.
Zu der nächsten Hauptfrage hat jetzt das Wort der Abgeordnete Adam Balten.
Ja, sicher.
Sehr geehrter Minister Klingbeil, Sie haben ja reichlich Erfahrung aus der freien Wirtschaft in die Politik mitgebracht. Damit meine ich nicht Ihre Antifa-Vergangenheit. Nun ist es so, dass wir in der Opposition uns fragen, welche Perspektive Sie der Wirtschaft und den Bürgern mit diesem Erfahrungsschatz bieten können. Es entsteht eher der Eindruck, dass Sie auf der Suche nach einer Art Wirtschaftswunderwaffe sind, um die Kosten allgemein zu senken. Diese Verzweiflung manifestiert sich in Verschuldungsorgien, plakativen Zukunftsstrategien und im Bewerfen aller Probleme mit Geld in alle Richtungen. Welche drei konkreten und zeitnah umsetzbaren Maßnahmen verfolgen Sie, um unserer Nation mittelfristig Wohlstand, Sicherheit zu ermöglichen und für eine finanzielle Entlastung der Bürger und der Industrie zu sorgen? Der rote Faden sozusagen.
Ich hoffe, ich habe die Frage, die man Ihnen aufgeschrieben hat und die Sie vorgelesen haben, gerade richtig verstanden. Aber ich will das für mich auch sagen. Ich bin übrigens sehr stolz darauf, dass ich als Jugendlicher politisch angefangen habe, mich gegen Rechtsextremismus in diesem Land zu engagieren und mit dafür gesorgt habe, dass in meiner Heimat in der Lüneburger Heide ein Nazi-Zentrum durch die Demonstration, die wir organisiert haben, geschlossen werden konnte. Bin ich nach wie vor sehr stolz darauf. Was die Fragen angeht, was tun wir für dieses Land? Drei kurze Punkte. Das eine ist, ich habe es erwähnt, wir haben ein Investitionspaket von 500 Milliarden auf den Weg gebracht, das dieses Land modernisieren und zukunftsfähig machen wird. Das zweite ist, dass wir über die Anreizung von privaten Investitionen, beispielsweise über den Deutschlandfonds, dafür sorgen, dass viel privates Kapital, das in Deutschland rumliegt, dass es genutzt wird und dass wir in diesem Land damit arbeiten können, dass Wirtschaft und Arbeit damit gestärkt werden. Und das Dritte, wir haben uns als Bundesregierung insgesamt vorgenommen, dieses Land bürokratieärmer zu gestalten, Bürokratie abzubauen, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Und das alles wird unser Land voranbringen.
Sie haben die Möglichkeit zur Nachfrage.
Sehr schön. Dann werde ich jetzt mal konkret. Es geht zum Beispiel um das Energieeffizienzgesetz, besagt, dass wir bis 2030 auf 40% der Primärenergie verzichten müssen. Durch die Verknappung und durch die zusätzliche CO2-Steuer wird überhaupt gar nichts billiger. Mehr Schulden bedeuten entweder Inflation oder höhere Steuern in der Zukunft. Und das alles würde es mit der AfD nicht geben. Also was genau wollen Sie tun, damit die Menschen und die Wirtschaft im Land entlastet wird, mit dem Blick auf die gewollte Verteuerung und Verknappung? Weil ich sehe da absolut nichts, was das Leben billiger macht. Danke.
Ich kann mich wiederholen. Wir arbeiten daran, dass das wirtschaftliche Wachstum nach Deutschland zurückkommt. Wir haben jetzt 4 Jahre der Schwächephase hinter uns. Vieles, was diese Regierung in den ersten 7 Monaten getan hat, wird dazu führen, dass die wirtschaftliche Stärke wieder wächst. Das zeigen auch die Zahlen. Wir sind nicht zufrieden damit, dass die Prognosen gerade bei 0,9 bis 1,3% Wirtschaftswachstum liegen. Aber es ist ein erster Lichtblick und wir arbeiten jetzt konzentriert daran, dass es besser wird.
Zu einer weiteren Nachfrage hat das Wort der Abgeordnete Birkhahn.
Ja, Herr Minister. Wir hatten vor einiger Zeit erlebt, dass die sogenannte Hightech-Agenda Deutschland als das Vorzeigeprojekt der Bundesregierung bezeichnet wurde, dass das also höchste Priorität, hat sich der Bundeskanzler dazu geäußert, genießt. Sie haben jetzt in der ganzen Diskussion diese Hightech-Agenda Deutschland nie erwähnt. Ist es so, dass die SPD vielleicht eine etwas andere Priorität hat, was den Wirtschafts- und vor allen Dingen Forschungsstandort Deutschland angeht?
Also ich kann mich gut daran erinnern, dass im Rahmen dieser Debatte mir beispielsweise der Kollege Krieger aus der Union die Frage nach Startups gestellt hat. Insofern haben wir im Rahmen auch dieser Befragung über die Innovationsfähigkeit unseres Landes geredet und darüber gesprochen, was die Bundesregierung, was diese Koalition sehr konkret tut, um Startups zu fördern. Das, worauf Sie hinaus wollen, ist ein Konflikt, den ich in der Wirtschaft überhaupt nicht sehe. Wir müssen auf der einen Seite die Industrie, die wir haben, und wo ich betone, wir können stolz darauf sein, dass wir eine solche starke Industrie in unserem Land haben. Wir müssen diese Industrie fit für die Zukunft machen und wir müssen darauf setzen, dass die Tech-Unternehmen der Zukunft auch in Europa und Deutschland eine gute Zukunft haben. Ist nicht entweder oder, sondern ist beides.
Dann habe ich jetzt noch eine Nachfrage aus der zweiten Reihe aus der AfD-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Finanzminister. Ich haue eine ähnliche Kerbe. Ich will auch auf die Inflation mit anspielen über den privaten Wohnungsbau. Sie stecken jetzt demnächst sehr, sehr viel Geld in öffentliche Bauprojekte, staatliche Bauprojekte und das für wirklich sehr viel Geld in kurzer Zeit. Sorgt dies nicht am Ende dafür, dass die Handwerker, die wir im Land haben, vorrangig natürlich in diese Projekte gehen, weil sie auch besser bezahlt sind. Und verteuert das nicht auf der anderen Seite den privaten Wohnungsbau, der sowieso schon belastet ist unter all den anderen Auflagen, unter der Ampel und andere?
Vielen Dank für die Frage. Und in der Tat, das will ich hier ganz offen sagen, ist das etwas, das wir im Blick haben müssen. Aber deswegen war wichtig, dass wir mit dem Sondervermögen ein klares Signal geben über die nächsten 12 Jahre, dass es Planungssicherheit gibt und dass eben auch die Unternehmen, die im Baubereich beispielsweise unterwegs sind, wissen, es lohnt sich dort nicht nur kurzfristig Kapazitäten aufzubauen, sondern langfristig, weil mit den Investitionen, die wir jetzt auf den Weg bringen, lange dort etwas gemacht werden kann und lange gebaut werden kann. Und auch deswegen habe ich den Investitions- und Innovationsbeirat im Finanzministerium eingesetzt, dass wir permanent monitoren, wo sind die Probleme und wo muss gehandelt werden.
Vielen Dank. Dann lasse ich jetzt noch eine Nachfrage zu, der Herr Mijatovic aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Minister, ich würde gerne noch mal nachfragen, im Zuge des Gesamthaushaltes ist ja gerade in dem Bereich, Sie haben es gesagt, eben diese Kürzung nicht so dramatisch in der Wirkung, wie ich das dargestellt habe, im Außenbereich und bei der humanitären Hilfe. Ich würde trotzdem gerne noch mal nachfragen. Sie haben mit Sondervermögen und mit den Bereichsausnahmen einige Mittel an der Hand, um hier in dem Bereich gerade aufzustocken. Sie haben das nicht getan, Sie haben gekürzt. Und da Sie selber auf den Koalitionsvertrag verwiesen haben, da steht auch drin, dass Sie die humanitäre Hilfe auskömmlich gestalten wollen. Ist das auskömmlich, was Sie da gemacht haben?
Vielen Dank. Ich will noch mal betonen, dass der Regierung es wichtig ist, international ein verlässlicher Partner zu sein. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen, der Bundeskanzler war da, die Ministerin Rima Labarli-Radovan und auch Carsten Schneider, den Durchbruch gehabt bei der Frage Truppenwaldfinanzierung. Das war ein ganz wichtiges Signal, weil es auch uns hier in Deutschland betrifft. Und ich konnte selbst am Rande des G20-Gipfels in Johannesburg dazu beitragen, dass Deutschland im Rahmen des Global Funds 1 Milliarde gibt. Da geht es um die Bekämpfung von AIDS, von Malaria, von Tuberkulose. Es sind schon zigtausend Menschenleben gerettet worden durch diesen Global Fund. Und Deutschland wackelt an keiner Stelle, ist dort verlässlicher Partner. Und das ist mir wichtig, dass wir da Kurs halten, wenn es um diese internationalen Verpflichtungen geht. Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zur nächsten Hauptfrage. Da hat das Wort der Abgeordnete Jan-Wilhelm Pohlmann.
Geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundesminister Frei, angesichts der aktuellen Friedensverhandlungen in der Ukraine frage ich Sie, können Sie schildern, wie die Bundesregierung in den diplomatischen Verhandlungen mit den europäischen und internationalen Partnern eingebunden ist und welche Rolle konkret die Bundesregierung dabei übernimmt?
Sehr geehrter Herr Kollege Pohlmann, es ist in der Tat so, dass es sich hier um große Herausforderungen handelt, wo die Bundesregierung auch eine zentrale Rolle spielt, namentlich der Bundeskanzler. Es geht darum, sozusagen auch die europäische Stimme vernehmbar zu machen. Und deswegen gibt es eine ganz enge Kooperation in unterschiedlichen Formaten, etwa der E3, also gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich, aber auch gemeinsam mit Polen und Italien und anderen großen Ländern in Europa gibt es eine ganz enge Abstimmung, damit man auch gegenüber anderen Staaten stark auftreten kann. Es geht auch um die Vertretung unserer Interessen. Ich habe das ganz zu Beginn gesagt. Und deswegen kann über die Sicherheit etwa der Ukraine und auch Sicherheitsgarantien in Europa nicht ohne Europa entschieden werden.
Sie haben die Möglichkeit, eine Nachfrage zu stellen.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr gerne. Sehr geehrter Minister, vielen Dank für die Antwort. Wie sieht denn die Bundesregierung die zukünftige Verantwortung Deutschlands, wenn es darum geht, die Sicherheit in der Ukraine und in der Region weiterzuentwickeln?
Verantwortung im Rahmen unserer internationalen Partnerschaften. Und es ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass es hier nicht nur darum geht, dass ich mit der Ukraine ein Land gegen einen völkerrechtswidrigen Überfall wehrt und wir jeden Tag schreckliche Bombardierungen, insbesondere auch auf zivile Ziele, erleben. Es geht auch um unsere Sicherheit, die Sicherheit in Europa insgesamt und die Frage, ob das Recht weiter stärker ist als das Recht des Stärkeren.
Zu einer Nachfrage hat das Wort die Abgeordnete Dr. Verlinden. Sie hatten sich nicht zu dieser Frage gemeldet, oder?
der Frage davor gemeldet.
Ah, okay, alles klar. Dann gehen wir direkt über zu dem Kollegen Meyer-Ley von der CDU-CSU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister Frei, wir sind ja alle von der Hoffnung getragen, dass es irgendwann zu einem Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine kommen wird. Meine Frage ist, gibt es proaktive Vorbereitungen der Bundesregierung für diese Zeit? Denn die wird uns ja vor ganz besondere Herausforderungen stellen.
Werter Herr Kollege Meyer-Ley, natürlich neben den Bemühungen, einen Beitrag dazu zu leisten, so schnell wie möglich zu einem nachhaltigen, belastbaren und gerechten Frieden zu kommen, müssen wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, was am Tag danach passiert. Und auch darüber gibt es viele Gespräche unter den europäischen Partnern und auch innerhalb der Bundesregierung. Es ist eine zentrale Aufgabe, der wir uns stellen.
Jetzt habe ich noch eine einzige Nachfrage, die würde ich noch zulassen. Danach beende ich die Befragung. Herr Balten.
Ja, eine Frage noch. Und zwar, jetzt wird gerade die Ukraine mit einem der größten Korruptionsskandale der letzten Jahre erschüttert. Das heißt, ein Teil der Gelder, die jetzt hier freigegeben werden, ein Teil der Steuergelder, die wir im Grunde genommen in Form von Schulden aufnehmen und später einholen müssen, geht in die Ukraine. Wie erklären Sie den Bürgern, dass ein Teil des Geldes wissentlich in Korruption fließt? Und welche Maßnahmen gibt es, um dieser Korruption vorzubeugen? Vielen Dank.
Herr Kollege, auch wenn wir uns keine Illusionen über die Situation in der Ukraine machen, ist es umgekehrt auch so, dass es keine Anhaltspunkte gibt, dass Geld deutscher Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in irgendeiner Weise nicht zielgerichtet eingesetzt werden, weil wir selbstverständlich dafür Sorge tragen, dass dieses Geld zum einen zum militärischen Schutz und zum anderen auch zur humanitären Hilfe eingesetzt wird, und zwar direkt und unmittelbar. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass wir auch gegenüber der ukrainischen Regierung genau diese Punkte ansprechen und darauf drängen, dass das Geld ordnungsgemäß eingesetzt wird.
Vielen Dank. Damit beende ich die Befragung und rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Fragestunde. Die mündlichen